Hallo Dresden. Auf mein Schillergarten ist noch Verlass. Herzlich willkommen zu 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ja, das Jahr, das geht in 13 Tagen zu Ende. Wie war es für Sie? Wie war es für euch? War es ein gutes Jahr? In Sachen Fußball war es doch eher durchwachsen, oder? Aus deutscher Sicht eine komplett enttäuschende Weltmeisterschaft. Andererseits wiederum ein tolles WM-Finale, tolle Endspiele im DFB-Pokal oder in der Champions League. Ja, und bei Dynamo auch eher wechselhaft. Nur selten adrenalingeschwängerter Fußball. Es war dann doch eher wie Gulasch ohne Fleisch. Wir wollen über das Fußballjahr heute reden. Bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und ich freue mich im Schillergarten auf diese Gäste. Er war 3,5 Jahre beim Hamburger SV tätig. Hat davon 7 Monate als Chefcoach bei den Rothosen gearbeitet. Er war der Hoffnungsträger, dann auch der Abstiegstrainer. Und er war vor allem eins Sympathieträger. Ende Oktober musste er trotzdem gehen. Wir freuen uns auf den Besuch von Christian Tietz. Er gehört ohne Zweifel zu den geschliffensten Fußballfedern in Deutschland. Seit fast 45 Jahren ist er journalistisch tätig. Mehrfach ausgezeichnet, viele Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kennt sich mit der Nationalmannschaft bestens aus und ist Sympathisant von Arminia Bielefeld. Herzlich willkommen, Roland Zorn. Er berichtet seit 20 Jahren für die Sächsische Zeitung und über Dynamo Dresden, war bei den Höhen und Tiefen des Vereins auch in diesem Jahr mit dabei, wird 2019 ein Buch über die SGD veröffentlichen. Herzlich willkommen mal wieder, Sven Geißler. Ja, und für ihn war es definitiv ein sehr bewegtes Jahr, sportlich, gesundheitlich und emotional. Er hat eine wilde Achterbahnfahrt erlebt. Ein bisschen was wird er uns davon heute erzählen. Wir freuen uns ungemein auf Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Ja, ich frage mal in die Runde hinein, wenn ihr so an 2018 denkt, an das Fußballjahr, welcher Fußballmoment schießt euch denn da so spontan durch den Kopf, Roland?
Der Pokalsieg von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Das war ein fantastisches Spiel. Es war wunderbar, dass mal eine Mannschaft, die als Underdog galt, keine Angst vor Bayern hatte. Und das haben sich ja dieses Jahr einige Mannschaften auch, Gott sei Dank, gemerkt. Und das auch in die Tat umgesetzt. Und die Art und Weise, wie die das 3:1 gewonnen haben, war ausgesprochen publikumsfreundlich und hat die Stadt Frankfurt fast in eine Art Rauschzustand versetzt. Wir haben ja auch in Frankfurt sehr viele Anhänger der Eintracht. Aber das war so für die ganze Stadt und die Region ein Riesenereignis und ein ganz großes, ungeplantes, aber umso lieber gefeiertes Stadtfest.
Christian, der Fußballmoment 2018?
Hoffe mich gar nicht ganz so leicht zu beantworten, weil ich habe ja auch ein paar negative Höhepunkte miterleben müssen. Aber trotzdem kann ich sagen, bei mir war es so gewesen, dass ich da damals als Trainer noch beim HSV in der ersten Bundesliga das Heimspiel gegen Schalke 04 war jetzt für mich persönlich natürlich ein Highlight gewesen, weil ich in ein Stadion reingekommen bin, in einen Verein, der damals am Boden war und diese Kraft vom Fußball, wie die Menschen zusammen aufgestanden sind und wir gemeinsam gute Spiele abliefern konnten, die Fans die Mannschaft getragen haben im Sieg. Das war für mich als Trainer, der das miterleben durfte, ein schöner, bewegender Moment. Es gibt auch noch einen zweiten Moment, den ich momentan, und den meine ich ja allgemein, sehe. Was mich auch freut, ist, dass wenn wir uns die Bundesliga heute anschauen, dass die Spiele wieder ein Stück weg spannender geworden ist, weil die Liga ausgeglichener ist.
Ralf, wie ist es bei dir mit dem Fußballmoment 2018?
Das klingt vielleicht ein bisschen blöd jetzt, aber das war im Mai Wittenberg gegen Bentwitz. An der Ostsee.
Wie ist es ausgegangen?
Bentwitz hat gewonnen. Die haben auch unheimlich gefeiert. Ich glaube, die sind auch nach dem Spiel aufgestiegen. Nein, für mich persönlich so ein neuralgischer Moment am Ende oder gegen Ende meiner Krankheit, wo ich zum Bäcker gelaufen bin und habe gesehen, dort macht sich auf so einem Dorfsportplatz machen sich zwei Mannschaften warm. Und ich hatte auf einmal das bedingungslose Gefühl, mal wieder Live-Fußball zu sehen. Da habe ich mir Basecap aufgesetzt, Sonnenbrille. habe mich dort an den Rand gesetzt, direkt neben die Trainerbank und habe gedacht, ach, ist das geil, Live-Fußball. Und das war für mich wirklich ein Quantensprung in Bezug auf die Rückkehr.
Haben die das dann eigentlich mitbekommen, dass du da warst?
Nee, ich habe mich ja entsprechend was mir ja auch leicht fällt. Ne? Und die haben vielleicht auch nicht zwingend damit gerechnet, dass ein Scout von Dynamo Dresden dort irgendwo rumlungert.
Aber jetzt, an diesem 18. Dezember, wissen sie es auf jeden Fall. Ralf war da. Svenny, wie ist es bei dir? Was war der Moment?
Ja, wirklich nicht so einfach in diesem Jahr. Also der Pokalsieg von Eintracht hat mich tatsächlich auch begeistert, durfte ich im Stadion sein, wie die gespielt haben. Eine Mannschaft, die Bayern mal nicht zu ernst genommen hat, sondern sich denen wirklich gestellt hat. Das war toll, das war auch super Fußball, das war auch hochverdient. Und dann bleibt natürlich hängen unsere Zitterpartie am letzten Spieltag gegen Union Berlin. Dass dort der Klassenerhalt in der zweiten Liga am seidenen Faden hing, das war wirklich hochemotional. Dann mit einer Niederlage da rauszugehen, mit einem, in Anführungsstrichen, wirklich Gefühl, und trotzdem den Klassenerhalt gepackt zu haben, das kriegt man so emotional gar nicht so richtig zusammen. Das war schon skurril, die Situation. Und du hast die Nationalmannschaft schon angesprochen, das war ähnlich. Also ich wollte es nach der Niederlage gegen Mexiko noch nicht glauben, dachte, es ist so ein Weckruf. Und dann hat man gegen Schweden gedacht, nun ist es der Weckruf und nun ist es die Initialzündung. Und was dann passiert ist, wissen wir alle. Das war schon überraschend.
Ich glaube, wir wissen heute umso mehr diesen Klassenerhalt zu schätzen, wenn wir sehen, wie es gerade Eintracht Braunschweig geht. Ja, Dynamo ist im Frühjahr 2018 dem Abstiegsgespenst gerade noch mal so von der Schippe gesprungen. Man konnte endlich wieder mehr Siege im eigenen Stadion feiern als noch 2017. Man konnte einen Umsatzrekord verzeichnen. Aber es gab eben auch viele Irrungen und Wirrungen im Umfeld des Vereins und es gab die höchste Niederlage in der 65-jährigen Vereinsgeschichte. Kurzum, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, auf das wir jetzt zurückschauen. Das war das dynamische Fußballjahr 2018. Ralf, am Samstag ist mit dem 0:3 in Paderborn die Hinrunde in der zweiten Bundesliga zu Ende gegangen. Wir haben noch das Spiel in Duisburg, ganz klar. Die Hinrunde sieht so aus, dass man nach 17 Spieltagen Elfter ist mit 22 Punkten. Einen Zähler damit schlechter als in der Vorsaison. Wie fällt das Fazit des Sportgeschäftsführers aus?
Ja, ich glaube, der quantitative Aspekt, also die Ausbeute an Punkten, dort kann man noch, glaube ich, einigermaßen den Haken dran machen. Alles andere müssen wir jetzt in der Winterpause doch deutlich kritisch analysieren. Ich spreche in erster Linie die extremen Schwankungen an, die die Mannschaft gehabt hat. Und dort gilt es jetzt ganz einfach, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das heißt nicht, dass sich Fußball linear entwickelt. Es wird immer diese Dellen geben. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, die letzten 4, 5 Jahre, da hatten wir Situationen, die schon fast nicht mehr gegenwärtig sind, wo wir im Frühjahr 15, ich glaube, von 12 Spielen nur eins gewonnen haben, wo wir auch im letzten Jahr trotz des Sieges in Düsseldorf auf dem Relegationsplatz standen. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, könnte man der Meinung sein, alles im grünen Bereich, 10, 11 Punkte nach unten. Aber das ist die eine Seite der Medaille, die andere, die müssen wir bewerten. Das ist das Qualitative. Dort haben wir definitiv Luft. Dort haben wir individuell Luft und auch als Mannschaft.
Was ist denn der Grund für den aktuellen Trend? Ist es die Chancenverwertung, die Qualität des Kaders, die verletzten Spieler, der Trainer oder der nicht vorhandene Druck? Denn du hast ja auch gerade selbst gesagt, in den letzten 2, 3 Spielen war man so in einer gewissen Komfortzone in der Tabelle.
Ja, ich glaube, das war schon letztes Jahr so eine Konstellation. Der Druck musste bloß groß genug sein, dann ist man wieder über die Hürde drüber gesprungen. Aber das kann nicht unser Anspruch sein, nicht unser Ansatz. Ne? Der Fakt ist natürlich auch eins, dass der Anspruch im Umfeld gewachsen ist. Ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen und das ist auch in Ordnung, das ist okay so. Man könnte, das ist müßig jetzt zu sagen, jetzt haben wir die verletzten Spieler, jetzt haben wir den Trainerwechsel, jetzt haben wir das. Nein, ich glaube an die Mannschaft, ich glaube an die Spieler, an das Potenzial. Und das ist die erste Pflicht, dass wir gucken, dass diese Spieler ihr Potenzial ausschöpfen. Und dort müssen wir die Messlatte ansetzen. Was haben die Spieler, wo sind sie in der Lage und was haben sie schon mal geleistet? Ne? Und dort müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Und ich glaube, dann kriegen wir auch deutlich mehr Stabilität rein.
Christian, Sie haben Dynamo an einem Spieltag erlebt, wo die Mannschaft ihr Potenzial ausgeschöpft hat, nämlich am 18. September. Da konnte dann Gott sei Dank gespielt werden, was am 1. September ja noch nicht der Fall war. Damals als Coach des HSV hier 1-0 gewonnen. Aber das war eins der besten Heimspiele von Dynamo in diesem Jahr. War die Mannschaft mutig, hatte auch Chancen. Also da haben Sie eine gute Dynamo-Mannschaft erlebt.
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe insgesamt in der Saison ein Kuriosum gehabt. Ich habe Dynamo Dresden mich mit meiner Mannschaft verschiedenartig darauf vorbereitet, also auf 3 verschiedene Trainer. Und alle 3 Trainer mit unterschiedlichen Spielideen. Und zunächst hatten wir uns auf einen Gegner vorbereitet, der eher selbst auch das Spiel mit dem Ball sucht, der auch eine gewisse Spielstärke hat, der dir offensive Räume gibt. Und als wir dann unter dem neuen Trainer Walpurgis in Dresden angetreten sind, sind wir auf eine Mannschaft getroffen, die defensiv sehr gut gestanden hat, die eine Woche zuvor gepunktet hat, die wieder Selbstvertrauen geschöpft hat, die mit ihren schnellen Spitzen sehr gut im Umschaltspiel war. Und dann ist das insgesamt für so eine Mannschaft, wie wir es waren, da, zu dem Zeitpunkt, wie ich treffe im HSV, weil die oben steht, dann musst du auf einen tiefstehenden Gegner spielen, immer aufpassen, dass du nicht in den Konter reinläufst. Und das Spiel hatte ja durchaus seine Phasen, wo Dresden berechtigt auch ein Tor erzielen gekonnt hätte. Und du musst natürlich aufpassen. Und wie das aber dann so ist, du bekommst einen neuen Trainer, du spielst auch etwas anders, du fährst die Ergebnisse ein. Aber dann passiert in diesem Geschäft halt auch was, dass die Gegner sich auf dich ein Stück weg einstellen. Manchmal sagen, hier, dann gehen wir selbst mal ein Stück tiefer. Und einen tiefstehenden Gegner zu bespielen, finde ich etwas ganz, ganz Schwieriges. Das ist mit am schwierigsten im Fußball umzusetzen, als wie wenn du die offenen Räume hast und mit so schnellen Spielern, wie sie Dynamo hat. Und jetzt haben sie mal ein paar Spiele, habe ich auch gesehen, nicht erfolgreich bestritten. Trotzdem glaube ich, dass Dynamo Dresden eine gute Mannschaft hat und eine problemlose Saison in meinen Augen spielen wird, weil ich finde, sie haben zu viel Potenzial in ihren Reihen.
Aber, Roland, die Mannschaft hat zuletzt zu selten das Potenzial ausgeschöpft. Oder ist es einfach nur ein Durchschnittsteam in Liga 2?
Ich glaube, von Potenzial her ist Dynamo Dresden so eine Top-8-Mannschaft, die wirklich guten Fußball spielen kann.
Dann sind sie aber gerade unterm Level.
Ja, das sind sie ja eindeutig. Das ging ja auch aus dem hervor, was Ralf Minge gesagt hat. Ich glaube schon, dass die Mannschaft mehr zu bieten hat als Tabellenplatz 11 und 22 Punkte. Aber auch nicht so viel, um oben im Aufstiegskampf mit dabei zu sein. Das wäre, glaube ich, jetzt verwegen, darauf zu beharren. Trotzdem, was beim Blick von weit weg allerdings auf Dynamo Dresden auffällt, ist eben diese fehlende Konstanz auch während der Spiele. Also die zweiten Halbzeiten, ich habe das jetzt mal gelesen, die waren 9-mal im Rückstand und haben gerade noch 2-mal unentschieden gespielt. Das spricht irgendwas nicht für die Mentalität der Truppe. Also das drängt sich zumindest auf den ersten Blick auf. Oder es mag auch an anderen Dingen liegen, jedenfalls glaube ich. Ich habe die Mannschaft einmal in Bielefeld gesehen, ich habe ja schon gesagt, wer mein Lieblingsverein ist, und habe trotzdem auf Dresden noch geschaut. Die waren da sehr, sehr gut und hatten gerade auch so mit ihrem Ballbesitzfußball viele Momente, bei denen Arminia große Probleme hatte, dagegen zu halten. Und deshalb hat mich das ein bisschen gewundert, dass das so immer mehr so ins Gelb-Graue so zuletzt runtergegangen ist.
Haben wir ein Mentalitätsproblem bei Dynamo Dresden, Ralf?
Das würde ich grundsätzlich nicht sagen. Fakt ist natürlich eins, ich meine, ohne das jetzt an einem Spieler festzumachen, ne, aber ich sag mal, der Hardy, der Prototyp der Mentalität und Leaderqualitäten, der fehlt uns schon extrem. Ne, und jetzt in Jürgen Gonder nach dem Kreuzbandriss, Patrick Ebert jetzt, der dann letztendlich fast der einzige verbliebene erfahrene Spieler ist, die ein Spiel auch ganz einfach ordnen können. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir eine homogene Mannschaft haben. Das ist auch, wir brauchen, oder eine Mannschaft darf nicht nur diese Kampfschweine haben oder diese Künstler oder diese Individualisten, sondern es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Und ich glaube, das haben wir, und dort die richtige Mischung in die erste Elf zu bringen, das ist das Entscheidende.
Aber irgendwie stimmungstechnisch, Sven, habe ich den Eindruck, momentan hat sich der Wind da gedreht, während die Mannschaft nach dem 1:8 von den Fans noch gefeiert wurde in Köln, gab es nach der 0:3-Niederlage am Samstag in Paderborn Liebesentzug von der Anhängerschaft. Ich persönlich finde auch, mir wurde diese 0:3-Niederlage ein bisschen zu schön geredet.
Also ich glaube, der Liebesentzug, wie du es nennst, der ist folgerichtig, der ist logisch. Sowas wie in Köln kannst du natürlich nur einmal bringen. Da haben die Fans gezeigt, dass die Mannschaft einen gewissen Kredit hat. Aber sie erwarten natürlich auch was. Sie erwarten, dass da auch was zurückkommt. Und wenn man die letzten Leistungen gesehen hat, war das eben wenig. Und da würde ich auch und Ralf ein bisschen indirekt zumindest widersprechen. Es gibt momentan ein Mentalitätsproblem. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass das Erlebnis fehlt, mal ein Spiel zu drehen. Das kann sein. Das hatten wir in der Aufstiegssaison. Da hat das Dynamo stark gemacht, dass man in den letzten Minuten noch ein Spiel drehen konnte. Und das fehlt gerade. Und vielleicht fehlen dafür auch tatsächlich die Typen. Ich glaube nicht, dass man das nur an einem Hardy festmachen kann, auch wenn der natürlich extrem fehlt. Aber da müssen schon noch 2-3 andere auf dem Platz sein, von denen ich das erwarte. Ich sag mal, einer wie Pippo Heise müsste von seiner Qualität her vorangehen. Und da muss man natürlich fragen, warum tut er das nicht?
Vielleicht ist er nicht der Leader. Es gibt ja Fußballer, die sind gute Fußballer, aber haben dann einfach die Fußballerqualität. Lass uns über den Trainer reden. 98 Tage ist Mike Walpurgis jetzt im Amt. Fing richtig gut an. Wir haben es ja hier schon gehört. Die Bilanz, 5 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Gut fing es an. In den ersten 4 Partien 3 Siege. Jetzt zuletzt aus den letzten 4 Partien nur 1 Sieg. Ist der Effekt des Trainerwechsels schon verpufft?
Das ist erstmal schon kurios, ne? Auch jetzt beim Uwe Neuhaus in Bielefeld, was das mitunter bewirken kann. Ne? Dann zweifelt man ja wirklich manchmal am Charakter der Spieler. Nein, ich glaube, der Christian hat das ganz gut gesagt. Dort ist eine deutlich andere Akzentuierung im Spiel jetzt. Das war auch so gewollt. Nach dem Trainerwechsel, das war sowohl, was die Führungsqualitäten anbelangt, der Uwe war der väterliche Typ, der ja jeden mitgenommen hat und alles, wo wir gesagt haben, okay, jetzt nicht nur wegen seiner roten Haare, sondern auch wegen seines Charakters, so ein kleines bisschen autoritärer vom Stil her, das ist das eine, diese Führungsqualitäten. Das andere ist das Thema natürlich auch die Spielanlage, wo wir gesagt haben, okay, wir sind ausrechenbar geworden nach den 3 Jahren mit dem Uwe Neuhaus, wo wir gesagt haben, jetzt wählen wir bewusst mal einen Kontrast, so. Und trotz alledem ist es keine Einbahnstraße. Ja, man darf dort nicht eindimensional denken. Ich glaube, die große Kunst des modernen Fußball ist es, genügend in der Toolbox zu haben an Werkzeugen, um erfolgreich zu spielen. Es gibt so viele exogene Faktoren, denen ich Rechnung tragen muss. Spielstand, Stärken des Gegners, System des Gegners, eigene Qualitäten. Und ich glaube, das muss in den Überlegungen auch mit einfließen. Und so sind die Übergänge jetzt auch nicht so starr zu sagen, jetzt das ist der klassische Trainer für ein Positionsspiel, das ist der klassische Gegenpressing-Trainer, das ist der Kontertrainer. Nein, ich glaube, dass im modernen Fußball alle Elemente benötigt werden. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, dass wir uns auf diesem Weg befinden. Ne? Im Moment haben wir uns halt noch dahingehend festgelegt, dass wir erstmal kompakt stehen, defensiv gut stehen, was sich im Moment auch nicht zwingend in den zugelassenen Chancen widerspiegelt. Also wir lassen ganz einfach für das Defensivkonzept viel zu viel zu. Aber jetzt geht es darum, in der Wintervorbereitung ganz einfach eine gesunde Mischung zu finden. Und ich glaube, dann werden wir auch nicht mehr so ausrechenbar sein.
Wie fällt deine nach 100 Tagen? Knapp 100 Tagen kann man ja eine Zwischenbilanz ziehen, ein Zwischenfazit ziehen. Wie fällt dein Zwischenfazit über Waldpokers aus?
Er hat erstmal auf jeden Fall neuen Schwung reingebracht, das neuen Spielstil, weil das muss man ja auch sagen, dass sich das tatsächlich ein bisschen festgefahren hatte. Ich will nur noch mal was ganz anderes dazu sagen. Die Entlassung von Uwe Neuhaus zu dem Zeitpunkt war mit der Vorgeschichte zu spät. Wenn man sich von Uwe Neuhaus trennt, muss man sich im Sommer trennen. Da ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass ein erweiterter Trainerstab helfen soll. Ich glaube, den hat Uwe Neuhaus nie angenommen. Ich habe Uwe Neuhaus in der Sommervorbereitung nur partiell erlebt, aber ich hatte den Eindruck, er ist nicht überzeugt von dem Konzept. Und wie gesagt, wenn man sich trennt, muss man sich im Sommer trennen. Und dann kann ein neuer Trainer natürlich auch viel, viel mehr bewirken. Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, ich finde es trotzdem schade, dass man sich von Uwe Neuhaus getrennt hat, weil ich ihn nach wie vor für einen überragenden Trainer halte. Ja, was er hier geleistet hat, steht in den letzten 20 Jahren nur Christoph Franke noch auf der Ebene. Insofern, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, und das habe ich auch damals schon so geäußert und geschrieben, wenn, dann muss man es im Sommer machen, weil man sonst die Probleme aus der Vorsaison mit in die neue schleppt. Und genau das ist passiert. Man könnte jetzt noch sagen, na Gott sei Dank haben sie es dann relativ schnell gemacht.
Du warst ja nur bedingt in diesen Entscheidungsprozess mit eingebunden, aber du warst mit eingebunden. Seht ihr das jetzt mit ein bisschen Abstand? Wenn man aus einer Tür rausgeht, ist man ja dann immer schlauer. Sagt ihr auch, okay, war falsch?
Also ich war mehr oder weniger nicht mit eingebunden, weil ich dann wirklich irgendwann Mitte März fast jeglichen Kontakt abgebrochen habe. Wir haben das im Nachgang natürlich extrem analysiert. Dieser Weg, das Trainerteam oder das Funktionsteam zu erweitern, das war ja von Anfang an, vor 4 Jahren, unsere Idee, dieser interdisziplinäre Charakter. Jetzt hatten wir wirtschaftlich die Möglichkeiten, dort nachzujustieren. Und ich glaube, dass das, ich bin überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich gebe dem Sven recht. Der Uwe ist wahrscheinlich nicht der Trainer oder der Typ Trainer, der unbedingt so arbeiten möchte. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Konsens erzeugt worden, als es darum ging, die Saison zu analysieren, zwischen dem Cheftrainer, zwischen dem Christian, zwischen dem Aufsichtsrat, wo man gesagt hat, okay, wir bedienen die Stellschrauben und hat das gemeinsam dann letztendlich auch so gewollt und war auch überzeugt, dass es funktionieren kann. So, wie gesagt, ich hatte ja dann nach meiner Rückkehr auch mit dem Uwe schon auch ein paar sehr vertrauliche Gespräche, wo dann mehr oder weniger auch so ein kleines bisschen das rauskam, Sven, was du gesagt hast. Und rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, vielleicht konsequenter oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, in zweierlei Hinsicht. Erstmal für den Uwe wäre das das war eine ritterliche Geschichte, selbst die Trennung, muss ich echt sagen, wir haben ein Top-Verhältnis zueinander. Aber richtig ist natürlich, man hätte dem neuen Trainer eine komplette Vorbereitungsperiode gegeben, wo er sich auf die Mannschaft, auf das Umfeld und auch die Qualitäten ganz einfach besser einstellen kann.
Über die Trainerentlassung will ich vielleicht später dann auch nochmal im Kontext mit Christian Tietz zu sprechen kommen. Lasst uns mal vorausschauen. Es öffnet ja jetzt schon bald das Wintertransferfenster. So Wintertransfers haben immer so einen Beigeschmack, weil man nicht so richtig weiß, was man bekommt, Roland. Das ist schwierig. Im Sommer kriegt man sicherlich die besseren Spieler.
Gilt aber für alle Clubs. Und insofern kann natürlich der Club, der kreativ denkt und kreativ handelt und schon länger einen Spieler im Auge hat, manchmal bekommt man ja Spieler zum Winter und nicht im Sommer, kann damit Glück haben. Es ist aber nicht die klassische große Transferperiode, sondern eine, bei der man auch mal mit Ausleihen eventuell mal was versucht, um vielleicht akute Notfälle so schnell wie möglich loszuwerden bei Clubs, die so am Rande der Abstiegszone mitspielen. Ich glaube, diese strategisch wichtigeren Personalentscheidungen fallen in der Regel im Sommer und nicht im Winter. Im Winter ist es ja dann immer positionsbezogen. Man braucht wegen Verletzungen vielleicht noch einen Abwehrspieler. Selten wird ein Spieler auf einer klassischen Position dann im Winter geholt, der also das Leistungsniveau einer ganzen Mannschaft um 30% anhebt. Insofern ist das mehr so eine Ausbesserungsmöglichkeit, die ganz bestimmt sehr viel mit der akuten Personalsituation in der jeweiligen Mannschaft zu tun hat.
Ralf, ihr wart in den letzten Jahren immer wieder im Winter auf dem Transfermarkt aktiv. Wie sieht es denn in diesem Winter aus? Ganz im Vertrauen.
Ganz im Vertrauen. Ich könnte mich jetzt dahingehend rausreden, dass ich vorhin gesagt habe, unser Fokus liegt jetzt auf Duisburg, was auch gut so ist. Und nach dem Spiel werden wir...
Ist dann Heiligabend
und dann... vielleicht kommt dort auch der Geistesblitz, was den Neuzugang anbelangt.
Mein Weihnachtsmann.
Wenn er die Route, ja, vielleicht hat er auch den Zettel im Sack drin mit dem Namen drauf. Nein, ich wiederhole mich ja. Also wir beobachten permanent den Markt, wir analysieren unsere eigene Mannschaft, wir gucken, was kommt an verletzten Spielern wieder und wir brauchen uns nichts vormachen. So eine Nummer wie mit dem Kone letztes Jahr, die zauberst du nicht das zweite Mal aus dem Sack. Also das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Da kamen auch unheimlich viele glückliche Umstände zusammen, dass das letztendlich zustande gekommen ist. Und es muss eine Überzeugungstat sein. Und die sind selten genug im Winter.
Vielleicht geben wir ja so ein bisschen Entscheidungshilfe. Christian, ich habe gelesen, Sie haben im Kicker gesagt, man braucht im Sturm den spielstarken, trickreichen Konterspieler und man braucht einen Boxspieler mit Abschlussqualitäten. So einer scheint Dynamo momentan ein bisschen abzugehen. Der Letztgenannte.
Ja, aber das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Fußball kein Wunschkonzert ist und dass die Spielertypen, die ich eben genannt habe, nicht auf den Bäumen wachsen.
Schade.
Und gute Stürmer zu finden, die Tore erzielen, ja, die möchten natürlich viele andere haben. Die sind im Winter, wenn sie darauf anspielen, natürlich auch eher selten auf dem Markt. Aber klar brauchst du für eine Saisonplanung, finde ich, unterschiedliche Typen, weil du hast unterschiedliche Spielaufgaben gestellt. Es gibt Spiele, wo du selbst sehr dominant agieren kannst, wo der Gegner sich sehr nach hinten reinstellt, dann brauchst du auch einen Stürmertyp von drin, der größer hat, der in der Luft gut ist, der seine Abschlussstärken in den engen Räumen hat, wenn du über Außeneingaben reinbringst. Es gibt aber auch Spieler, und da finde ich, hat Dynamo wirklich gute Spieler in ihren Reihen, die schnell im Umschaltspiel sind, wenn du die Räume hast, wo sie sich schicken kannst, wo sie dann auch mit dem ersten Ballkontakt abgehen können und dann einen guten Abschluss haben. Und dann gibt es halt auch mal Typen, wenn das Spiel sehr eng ist, wo du auch mal trickreiche Spieler benötigst. Aber wie gesagt, keine Mannschaft hat so das komplette Ensemble dabei. Wenn du das hast, bist du sehr froh. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert.
Wo siehst du denn Handlungsbedarf?
Naja, der Handlungsbedarf ist ja schon beschrieben worden. Und da ist natürlich die Diskussion, hätte man im Sommer zwei Stürmer hat man abgegeben. Peniel Mlappa, der hier nicht beliebt war und vielleicht auch deshalb irgendwo nicht seine Leistung voll abrufen konnte, nach Venlo. Und Pascal Testroh, für mich komplett überraschend, nach Aue. Nun kann man sagen, der passt vielleicht nicht ins System oder der hat nicht genug Zweitliga-Qualität bisher nachgewiesen. Wenn ich jetzt aber sehe, dass er mit 8 Toren besser ist als Kone im Moment, spielt in einer anderen Mannschaft, Vergleiche hinken, klar. Aber dann fragt man sich da schon, wieso hat man das getan, ohne Not und ohne Ersatz zu haben? Das ist auch so eine Frage, die aus dem Sommer noch so ein bisschen nachschwingt. Und Ralf hat mit Sicherheit recht, in Moussa Kone wirst du nicht das zweite Jahr, oder ein Spieler von der Klasse, das zweite Jahr hintereinander im Winter aus Not zaubern können.
Wie ist denn nun die Situation mit Pascal Testroh? Klar, das ist jetzt auch im Nachgang, aber...
Ja, ich kann ja nur das wiedergeben, wie das im August zustande gekommen ist. Ja, da ist der Paco auf mich zugekommen. Also ich habe ein sehr, sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ich war auch bei seiner Hochzeit und wir haben auch so persönlich eine, auf einer Wellenlänge gelebt. Das war damals vor dem zweiten Drittliga-Jahr unser erster Transfer, den wir getätigt haben, ein absoluter Wunschtransfer. So, er ist auf mich zugekommen und hat den, ja, so sehr dominant den Wunsch geäußert, den Verein zu wechseln. Dem voraus ging ein Gespräch mit dem Trainerteam nach der Vorbereitung, wo auch eine klare Einordnung vorgenommen wurde und sich der Paco dort an drei wiedergefunden hat. Und wer den Ehrgeiz von Paco kennt und die Spielanlage, die wir damals hatten, jetzt auch im Prinzip mit einem Stürmer, der weiß, wie er mit so einer Situation umgehen kann. Und er hat dann mehr oder weniger schon den Wechsel forciert. So, und dann haben wir uns alle zusammengesetzt, Trainerteam, der Christian, meine Wenigkeit, ja, und haben überlegt, was das bedeutet für den Verein. Und wenn man das mal kumuliert, wenn man es unter dem wirtschaftlichen Aspekt betrachtet, mit Boni sprechen wir da von einem mittleren sechsstelligen Betrag, um den es dann auch ging, na, für einen Spieler, der in der Bewertung von August 2018 zwischen Bank und Tribüne gewandert wäre. So, deswegen, ich empfinde auch gar keinen Groll. Im Gegenteil, jetzt der Paco, ich freue mich für ihn, weil der hat abgeliefert hier. Der hat richtig abgeliefert. Es war halt zu dem Zeitpunkt ganz einfach eine Konstellation, die für ihn sowas von unbefriedigend war, dass wir ganz einfach uns dahingehend ja, Gedanken gemacht haben und gemeinsam auch die Entscheidung so getroffen haben.
Hast du einen Ersatz im Auge?
Auch diese Frage haben wir uns damals gestellt. Wie gesagt, unsere Spielanlage ist auf einen Stürmer grundsätzlich ausgerichtet. Wenn wir zurückblicken, Moussa Kone, Lukas Röser. Lukas Röser im Übrigen, der wird hier überhaupt nicht groß genannt. Der hatte im letzten Jahr aller 140 Minuten in der Torbeteiligung. Na, das ist ein Quotenspieler. Und der Moussa mit dem Lukas, ich erinnere mich, in Bielefeld gegen Heidenheim zu Hause, ja, die haben zusammen 6 Tore gemacht. Und der ist da, der Spieler. Ne? Und dann muss ich natürlich sagen, dass wir natürlich auch nach dem Abstieg einen ganz klaren Weg verfolgen, auch junge Spieler zu fördern. Und jetzt haben wir einen Vasil Kouzé, den wir vor 2 Jahren als 16-Jährigen schon mit im Trainingslager in Spanien hatten, wo der Fiello, der ihn 2 Jahre gehabt hat, sagt, der ist vom Talent nur minimal von dem HSV entfernt. Ja, wann soll der denn mal die Chance kriegen, wenn dich jetzt näher an die Mannschaft ranzurücken? Das ist ganz einfach der Plan.
Das klingt zuversichtlich und auf die Attilgans und Cousés freuen wir uns. Du hast ja neulich auch gesagt, wenn wir ihnen keine Chance geben, bringt es nichts, sie auszubilden.
Ja, es ist, wir brauchen uns ja nichts vormachen. Ich meine, wir hatten eine andere Situation, was die Kadergröße anbelangt, was die Möglichkeiten anbelangt, vor 2-3 Jahren. Aber die Profiteure waren doch so Leute wie Stefaniak, wie Hauptmann, wo wir jetzt richtig wirtschaftlich partizipiert haben, wie Markus Schubert, der Stammtorhüter mit 20 Jahren ist. So, und man muss doch nicht immer eine Notsituation haben, um so einen Weg dann letztendlich auch weiter zu verfolgen.
Weil du Markus Schubert gerade ansprichst, dessen Vertrag läuft aus im Sommer. Der bleibt doch, oder?
Wir setzen alles dran, überhaupt keine Frage. Der Christian hat im Frühjahr schon versucht, eine längerfristige Geschichte zu machen. Dann hat er natürlich berechtigterweise gesagt, er will erst mal gucken, ob er dann letztendlich auch Stammtorhüter ist in der neuen Saison. Und das ist er jetzt. Und er wird sich dann nach dem Winter, also ich gehe davon aus, dass wir spätestens bis zum Beginn des Trainingslagers alle Mann Gewissheit haben. Schubi ist der Prototyp eines Beispiels, wie man einen Karriereplan stricken kann. Und ich glaube, dass auch dort jetzt der Karriereplan dahingehend für ihn gut ist, dass so der Zwischenschritt Stammtorhüter mit 20 Jahren bei Dynamo Dresden noch 2-3 Jahre ein richtig guter Schritt ist. Und wenn er dann mit 23, 24 beim großen Verein vielleicht international spielt, da klopfen wir uns alle auf die Schenkel, sagen, leck mir am Arsch, das war der Junge, der ist hier groß geworden und ist uns ganz einfach von der Leistung her entwachsen und dann gönnen wir ihm das auch. Also wie gesagt, wir sind dort optimistisch. Wir hoffen, dass das der Schubi auch so sieht und dass wir noch vor dem Trainingslager Nägel mit Köpfen machen können.
Das wäre toll, also wenn der Schubi hier in Dresden bleiben würde. Denn dort hat Dynamo Dresden definitiv keine Probleme hinten in der Kiste. Du hast ein paar Gespräche jetzt zu führen. 12 Verträge laufen im kommenden Sommer aus oder Laien. Also ich glaube, da wird es intensive Verhandlungen, Gespräche geben dann, speziell auch im Trainingslager, oder wie sieht das aus?
Sicherlich auch. Im ersten Schritt werden wir natürlich gucken, was ist auch für den einen oder anderen Spieler im Winter jetzt eine gute Lösung, um ihn weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Ich denke jetzt an Sascha Horvath, absoluter Stammspieler in der U21 in Österreich, eines der Top-Talente in dem Jahrgang dort. So, und die haben sich qualifiziert für die U21-Europameisterschaft. Wir werden uns dort mit Lösungen beschäftigen müssen, dass wir ihm ganz einfach diese U21-Europameisterschaft nicht versauen. Na? Und dann
also Leier.
Wir werden den Spieler nicht per se abgeben. Also da sind wir viel zu sehr überfolgt von den Jungen. Das hat er ja auch schon im letzten Jahr schon in vielen Spielen nachgewiesen. Das Gleiche gilt für den einen oder anderen jungen Spieler, wo wir jetzt überlegen, okay, macht jetzt so ein Zwischenschritt Sinn? Also das sind die ersten Überlegungen, die anstehen. Dann werden sicherlich im Trainingslager Gespräche folgen. Wo auch mit Leuten, die jetzt auslaufende Verträge haben, die Situation analysiert wird, auch die Perspektiven analysiert werden. Und das haben wir aber in den letzten Jahren nicht anders gehandhabt. Ich sehe jetzt aufgrund der Kadergröße ganz einfach auch die Situation, dass ich sag mal 12 auslaufende Verträge oder 12 Abgänge oder wie auch immer im Sommer nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir 12 Spieler dazu holen. Sondern dass wir dort sehr zielgerichtet und mit sehr hoher Qualität reagieren wollen.
Eine Personalie will ich noch ansprechen. Es gab beim Trainerwechsel sicherlich Gewinner, Ayaz Ausmann, aber es gab eben auch Verlierer. Einen hat er gerade genannt, Sascha Horvath. Haris Duljević ist jetzt nicht auch unbedingt ein Gewinner des Trainerwechsels, um es mal milde auszudrücken.
Das sehe ich genauso. Das ist natürlich absolut ein Verlierer, muss man so sagen. Verstehe ich auch.
Er spielt auch richtig gut in seiner Nationalmannschaft.
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also man hat da eine große Qualität, fußballerische Qualität, und bringt die nicht auf den Platz. Da muss ich schon sagen, das ist natürlich eine Sache, die an der sich ein Trainer messen lassen muss. Also wir wissen oder ahnen zumindest, dass Haris vielleicht ein bisschen sensibel ist, sage ich mal, dass er auch Streicheleinheiten braucht, dass er Rückendeckung braucht für sein Spiel. Ich weiß nicht, ob es da eine kluge Strategie ist, auf ihn draufzuhauen. Und wie gesagt, wenn man sagt, man muss ihn in die Mannschaft integrieren, ein Spieler, der anderthalb Jahre hier ist, dann sage ich, ist das seine Aufgabe als Trainer. Also an der Stelle muss ich wirklich Kritik an Mike Walpurgis üben, auch wenn die von außen kommt. Aber man stellt sich einfach die Frage, wieso bringt man so einen Spieler nicht dazu, dass er sein Potenzial zumindest ansatzweise abrufen kann, dass er dann immer noch Schwächen hat, dass er mir zu viel dribbelt und zu wenig abschließt und abspielt, ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber er muss ja erstmal wieder spielen. Diese Qualität, die im 1-1, der kann man sich nicht freiwillig berauben. Das, ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe.
Oder als eins. Der größten Talente ja damals aus Sarajevo geholt und hat ja sein Talent und definitiv schon auch im Dynamo-Trikot aufblitzen lassen. Wir haben gerade auch so über den Nachwuchs, speziell jetzt über den Nachwuchs von Dynamo gesprochen. Ich will es mal ein bisschen globaler machen, Stichwort deutscher Nachwuchs. Dortmunds Sportchef Michael Zorc hat neulich in der FAZ gesagt, im Moment kommen auf jeden Deutschen, ehrlich gesagt, 2 interessante Franzosen, 2 interessante Engländer und Spanier sowieso. Haben wir gerade einen Nachwuchs Problem im deutschen Fußball?
Zumindest auf bestimmten Positionen. Also ich glaube, dass bei uns lange Zeit solche Positionen ausgebildet worden sind, die fast ausschließlich im Mittelfeld irgendwie verankert sind. Was fehlt, sind nach wie vor Stoßstürmer, also das, was Christian Titz idealiter vorhin vorgeschlagen hat. Das sind aber Leute, die am meisten Geld kosten und die in Zweitligisten nun besonders schwer bekommt, wenn sie schon einen bestimmten Namen haben. Und was auch fehlt, sind überragende Abwehrspieler deutscher Herkunft. Da waren die Deutschen immer stark und da sind andere Nationen, man sieht es ja jetzt auch an vielen Bundesligisten, wie viele französische Abwehrspieler da beschäftigt sind. Nicht nur bei den Topclubs, auch bei Mainz 05 zum Beispiel mit dem Niakité oder bei Eintracht Frankfurt. Also da ist ein bestimmter Nachholbedarf, aber ich denke, anderen Ländern wird es ähnlich ergangen sein in der Vergangenheit. Welches Land macht immer alles richtig? Das geht einfach nicht. Das ist ja eine Idealvorstellung. Und wenn man Erfolg gehabt hat, und Deutschland war ja besonders erfolgreich als Weltmeister 2014, in dem Moment wachsen die Gefahren, dass man in der nächsten Periode eben etwas mehr verkehrt macht oder auf etwas weniger achtet als andere Länder, die nicht so erfolgreich waren. Macht den Fußball ja auch reizvoll. Wenn es immer dieselben wären, die gewinnen, wäre es langweilig. Siehe Bayern München in diesem Jahr. Ne?
Christian, Sie können das, glaube ich, auch ganz gut beurteilen, denn Sie haben beim HSV auch die U17 und die U21 betreut. Wie sieht es denn aus um den deutschen Nachwuchs?
Also zunächst mal würde ich nicht ganz so schwarz malen, wie das gerne alle momentan machen möchten. Denn man darf im Fußball eins nicht verkennen. Vor 2-3 Jahren waren die, wenn man es an der Nationalmannschaft misst, dann waren die Nationalmannschaften noch ziemlich auf Augenhöhe. Was aber nicht von der Seite wegzulegen ist, wenn du als Nation sehr stark aufgeholt hast, und Deutschland hat vor einigen Jahren, weit über ein Jahrzehnt, begonnen, den Juniorenfußball neu zu strukturieren, dann haben sie sich einen Vorteil gegenüber anderen erarbeitet. Da mussten sie aber auch erstmal aufholen, gleichziehen und dann haben sie begonnen zu überholen. Das hat aber zur Folge, dass es viele gute Nationen um einen herum gibt, die natürlich auch drüber nachdenken, was mache ich jetzt. Das waren die Franzosen gewesen, das waren die Engländer gewesen, die Spanier waren gut, dann sind sie etwas abgefallen, dann sind sie wieder nachgezogen. Und wenn wir uns heute Junioren-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften anschauen, dann können da mehrere Nationen zunächst mal dieses Turnier gewinnen. Dann kann man nicht sagen, es gibt nur diese eine Mannschaft. Und dass die anderen Länder auch gut ausbilden, finde ich völlig legitim. Wir haben in der Tat, wie Sie es gesagt haben, auf der einen oder anderen Position, da gibt es etwas, wo man sagt, da könnte man mehr Spieler zur Verfügung haben. Aber Fußball ist eh ein ständiger Wettlauf. Die anderen versuchen wieder etwas neu zu entwickeln, sie gehen neun Stufen und du musst dich auch wieder neu entwickeln. Und wenn du erfolgreich bist, dann ist es völlig normal, das weiß man. Ein Mensch, der ist immer die große Gefahr, dass in die Gemütlichkeit reingeht und sich auch mal vielleicht kurz im Erfolg schaut. Aber ich kann jetzt zum Beispiel von meiner Seite aus nur sprechen. Ich hatte bei einem Verein gearbeitet, ich habe 11 eigene Juniorenspieler im Profikader drin gehabt. Also wir haben damals dort vor knapp 4 Jahren mit der Jugendarbeit ein anderes Ziel verfolgt, dass wir gesagt haben, wir wollen stärker auf die Individualisierung der Spieler bauen, weil wir gesagt haben, wir möchten auf Position bestimmte Spielertypen ausbilden, die wir später zunächst mal im eigenen Verein in der Mannschaft sehen möchten, aber logischerweise die Spieler, die du in einem NLZ ausbildest, die bildest du immer für die breite Masse aus, weil normalerweise kommen bei dir ein oder zwei Spieler durch, die gehen nach oben und der Rest wird auf die anderen Vereine verteilt. Also da sind neue Wege eingetreten worden. Jetzt ist es so, dass der Fußball sich auch in Deutschland wieder im Juniorenbereich verändert, dass auch wieder neue Wege beschritten werden. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Entwicklung benötigt Zeit und Ausbildung benötigt auch Zeit. Aber wenn ich mir trotzdem die Junioren-Nationalmannschaften anschaue, dann kann ich Ihnen sagen, dann finde ich, dass wir noch in jeder Mannschaft etliche Top-Spieler drin haben, was auch übrigens die Spielzeiten zeigen. Und wenn wir immer so gerne auf England verweisen, die im Juniorenbereich richtig erfolgreich sind, schauen Sie mal in England, wie viele Juniorenspieler in England überhaupt spielen. Nämlich, wenn man durchschaut, fast keiner. Und in Deutschland ist es in der Tat so, da wird auf die Jugendarbeit gesetzt, da werden Spieler eingesetzt. Und wenn es Dinge gibt, die nachgeholt werden müssen oder sollen, und da ist ja der DFB, da sind die Vereine alle, da geht ja auch der einzelne Trainer, man auch selbst mit sich sehr kritisch um, man hinterfragt sich, was macht man richtig, was macht man falsch. Da sind jetzt schon neue Wege beschritten worden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in der Nachwuchsarbeit auf Dauer keine Sorgen machen müssen. Aber was ich auch mal so ein bisschen mit zu bedenken geben darf, was man nicht verkennen darf, unsere Gesellschaft verändert sich enorm. Die Einflüsse, die auf Spieler sind, ich habe selbst einen kleinen Junior, der Fußball spielt. Ich kann Ihnen sagen, bei dem spielt das Thema soziale Medien eine ganz große Rolle. Dem sein Tag ist ein unglaublich gestresster Tag. Der steht früh morgens auf und wenn er dann, der spielt jetzt auch im Leistungszentrum, dann kommt er abends spät nach Hause. Ich glaube, dass man sich durchaus darüber mal Gedanken machen soll, wie können wir Spieler in ihrem Tagesablauf entschlacken, dass sie wieder mehr Freizeit haben. Nicht nur Fußball zu spielen, sondern neben dem Fußball auch andere Dinge zu tun, weil die sind auch ganz wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage immer eins, wir hatten vorhin nebendran ein Gespräch gehabt, wir möchten außergewöhnliche Spieler treffen, außergewöhnliche Entscheidungen. Die sind als Trainer nicht ganz einfach zu verkraften, das kann ich Ihnen sagen. Wenn da einer seine Flausen im Kopf hat, aber wir können nicht erwarten, dass die ins Stadion rausgehen, vor Tausenden von Zuschauern, vor Millionen von Zuschauern, eine außergewöhnliche Entscheidung zu treffen. Denn wenn sie ins Spielfeld gehen, ist das, was du ihm mitgegeben hast, nur ein kleiner Prozentteil. Dann sind sie die Entscheidung. Dann erwarten, dass sie in ihrem privaten Umfeld, in ihrem normalen Leben, normale Entscheidungen treffen. Dann geht halt mal einer nach links und rechts vorbei. Dann holst du den Jungen zu dir, unterhältst dich mit ihm, tauscht dich aus und versuchst es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich glaube, da werden momentan Ansätze gesucht, dass wir auch wieder stärker das Individuum ausbilden und fördern.
Das Ganze resultiert ja auch ein bisschen aus diesem Jahr der Nationalmannschaft, dass sich jetzt wieder im Nachwuchs ein bisschen was tut. Es war das Jahr, wo man vom Weltmeister zum Absteiger degradiert wurde. Von 13 Spielen gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw lediglich 4. In der Weltrangliste ist man von Platz 1 auf Rang 16 abgerutscht. Es war für die Nationalmannschaft ein Jahr zum Vergessen.
Ja, das war ein einziges Desaster. Also ich habe das Spiel in Kasan gesehen gegen Südkorea und ich habe das bis zum Schluss nicht geglaubt. Das war wie ein schlechter Traum. Und dann verlieren die gegen Südkorea 2-0 und das total verdientermaßen. Da gab es gar nichts dran zu rütteln. Das war eine vollkommen blockierte Mannschaft, aber schon während des gesamten Turniers. Ich meine, der eine Sieg da gegen Schweden war ja auch eher Glückssache als irgendwie großartig herausgespielt. Diese Mannschaft war von vornherein irgendwie falsch gepolt. Also da kam der Fall Özil dazu, da kam die Vorstellung, man könne nochmal wie 2014, also quasi denselben Fußball spielen. Und dazu kam auch keine absolute mentale Frische in der Mannschaft. Da kamen also ganz, ganz viele Momente dazu, beginnend beim Bundestrainer Jogi Löw, der auch nicht mehr den Hunger gehabt hat, den er davor gehabt hat. Das ist eben auch wieder typisch Fußball. Man ist am höchsten aller Ziele angekommen, wird überall rumgereicht, wird gefeiert, wird zum Promi par excellence und dann lässt man bestimmte Dinge schleifen. Ich glaube, das ist menschlich und sie haben ja jetzt die Möglichkeit, ich habe das Spiel jetzt gegen Holland gesehen, da sind sie zwar jetzt dann abgestiegen in diese zweite Liga der allseits beliebten Nations League.
Toller Wettbewerb.
Aber der Unterschied zwischen den Mannschaften, auch zwischen Deutschland und Frankreich, die jetzt Weltmeister sind, aber auch ein bisschen nachgelassen haben danach, der ist ja minimal. Also das kann man ja auch sehr schnell wieder aufholen. Ich finde es ja immer gut, wenn es so eine Art Wettbewerbsgleichheit unter vielen gibt. Der Anspruch in Deutschland ist ja auch manchmal wahnsinnig. Also dass die nun jedes Mal Weltmeister werden müssen oder mindestens im Halbfinale sein müssen.
Ja, aber lieber das Gott, Vorrunde aus hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also
nein. Also ich meine, wenn schon, dann richtig ausscheiden. Also das können die Deutschen dann
das
auch.
Haben dann
das
auch
haben sie jetzt
gebracht.
Ja bewiesen. Ja. Und das haben sie jetzt auch hinter sich. Also es könnte beim nächsten Mal schon wieder ein bisschen besser werden. Aber die Dichte in Europa, die Qualität ist inzwischen dermaßen gut. Die Bundesliga ist so international, wie alle anderen großen Ligen international sind. Da ist ja auch der deutsche Anteil überschaubar. Und so ist diese, das ist so ein, wie ich finde, ein ganz gutes Beispiel für eine gute Internationalisierung. Man kann ja auch von anderen mal was lernen, das ist ja auch nicht verkehrt. Und die Qualität der Bundesliga, das ist das Tröstliche an diesem Jahr, die ist so viel besser als im letzten Jahr. Damit wird einiges wieder aufgefangen von dem, was an diesem kapitalen Betriebsunfall der Nationalmannschaft so ärgerlich war.
Na prima, dann muss die Nationalmannschaft nur früher ausscheiden und dann wird die Bundesliga automatisch besser,
wenn es so einfach wäre. Das wäre natürlich eine wunderbare Schlussfolgerung, die vollkommen verkehrt ist.
Ja, weil er den Bundestrainer Joachim Löw angesprochen hat, das Handelsblatt hat Joachim Löw kürzlich zur Enttäuschung des Jahres ernannt. Man sagt, er habe als Bundestrainer den Schlamassel zu verantworten, wie zuvor auch die guten Jahre. War es jetzt richtig, mit ihm weiterzumachen und dem viel propagierten Neuerfang ihn auch in die Hände zu legen?
Ich fürchte so ein bisschen um meine Rolle hier auf dem Podium, dass ich jetzt der Chefkritiker der Trainer werde. Aber meine Meinung habe ich...
Bist du da bei der Muppet Show?
Meine Meinung habe ich dazu ja in der Zeitung auch kundgetan und dazu stehe ich auch. Ich denke, dass es falsch war. Genauso wie du es jetzt gesagt hast, er ist für das Schlamassel auch verantwortlich, wie Roland Zorn richtigerweise gesagt hat, er hat nachgelassen, er hat den Trend verpasst. Das ist einfach so. Und ein Neuanfang sieht für mich dann anders aus. Und auch da war es ja so, dass er sich dem Neuanfang erstmal verweigert hat und deswegen diese Klatsche gegen Holland so, ob man das Spiel anders bestritten hätte, aber es hätte anders ausgesehen, es hätte eine andere Wirkung gehabt. Ob sie hätten trotzdem verlieren können mit der jungen Mannschaft, mit einer veränderten Mannschaft, aber es hätte eine andere Wirkung gehabt. Nur möchte ich eins bitte an der Stelle auch noch sagen dürfen, ich möchte das Wort Abstieg im Zusammenhang mit der Nations League wirklich nicht verwenden. Das finde ich so albern. Wenn man in einer Gruppe mit Frankreich und Holland Dritter wird, kann das einfach mal passieren und das ist für mich wirklich kein Abstieg. Also da spielen wir halt das nächste Mal gegen Kroatien, glaube ich. Was waren die? Oder könnten spielen? Was waren die? Vize-Weltmeister, ja, also. Kann das sein?
Alles gut.
Ihr Deutschen neigen tatsächlich zu Übertreibung.
Ich glaube, die neue Nations League ist noch gar nicht ausgelost. Es könnte dann werden, wie gesagt, ist ja nicht ganz einfach, diesen Wettbewerb überhaupt zu verstehen. Da braucht man ja auch erstmal ein zweijähriges Studium. Bleibt kritisch, Sven, auch für den weiteren Abend. Ralf, wie weit sind wir denn jetzt von der Weltspitze im Fußball entfernt? Sagen wir mal von Frankreich, England, Belgien. Als deutsche Nationalmannschaft?
Ja, ich glaube schon, dass wir auch außergewöhnliche Spieler haben, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man natürlich jetzt so guckt, Frankreich, was die letztendlich auch in der Breite für exzellente Qualität haben, ja, das ist schon der Wahnsinn. Die sehe ich jetzt bei uns vielleicht nicht ganz so. Aber wie es der Sven auch gesagt hat, es ist... Das ist jammern auf hohem Niveau. Das sind nur Angst, die entscheiden. Vielleicht ist es der Punkt, dass man nach dem WM-Titel dann ein kleines bisschen satt wird und dann so als Boni die nächste WM nochmal spielen darf und dafür ein Junger zu Hause bleibt. Wie auch immer. Also wir sind weit davon entfernt, hier irgendwas schwarz zu sehen. Wir werden dort im Konzert der ganz Großen mitspielen. Das steht fest und das auch die nächsten Jahre.
Nationalmannschaft, ein großes Thema 2018 und ein großes Thema war natürlich auch der Hamburger SV, dieser 12. Mai. Der HSV stieg nach 54 Jahren und 261 Tagen erstmals ab. Viele sagen, der Abstieg aus der Bundesliga war der krachende Schlussakkord eines jahrelangen HSV-Traumas. Roland, Sie auch? Hat der HSV förmlich drum gebettelt, irgendwann mal erhöht zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen letzten Spielzeiten, die sind ja immer mit Riesendussel noch in der Bundesliga geblieben. Außerhalb von Hamburg haben sich die meisten Leute gesagt, Gott sei Dank sind die jetzt endlich auch mal abgestiegen. Also Schadenfreude gehört ja auch zum Fußball, ist ein konstitutives Element. Und es musste irgendwann mal so weit kommen, weil die Altlasten, die waren ja alle immer noch da. Jeder Trainer, der kam, war meistens nur kurz da. Christian Titz sitzt ja hier, war auch nicht allzu lange da. Und dieser Club hat halt so viel verkehrt gemacht, wie man verkehrt machen muss, wenn man unbedingt die zweite Liga kennenlernen will.
Das dürfen Sie jetzt. Christian, Sie waren damals mit dabei an dem 12. Mai. Sie haben anfangs eine große Euphorie entfacht. Fast hätte es ja auch noch gereicht, wieder mal für die Relegation. Aber wie haben Sie dann dieses, ja, vorerst letzte Bundesligaspiel des HSV gegen Mönchengladbach erlebt. Wie bleibt dieser Tag für Sie in Erinnerung?
Schwer zu beantworten, weil man ist in dem Moment, man geht auf das Spielfeld raus, man ist natürlich voller Hoffnung. Und die Hoffnung ist die, dass man das Spiel gewinnt und wenn die anderen Punkte lassen, dass man in die Relegation in unserem Falle zunächst mal gekommen wäre und nicht direkt gerettet gewesen. Und dann ist man in zum Spiel zu extrem fokussiert. Allerdings war dann irgendwann mal ab der 70., 50. Minute vom Gefühl her klar im Stadion, du siehst die Reaktion der Menschen. Wir hatten nichts an, wir wollten das Ergebnis gar nicht wissen, weil das würde eher dein Handeln beeinträchtigen, war dir klar, oh, auf dem anderen Platz, da muss es leider nicht so gut für dich stehen. Und dann kann ich nur von meiner Seite aus sagen, ich war bemüht, und das haben meine Spieler auch an dem Tag wirklich sehr, sehr gut gemacht, das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns versucht, auf dieses eine Spiel, auf den Ausgang zu fokussieren. Und ich glaube, damals ist in Hamburg etwas passiert. Das hat schon vorher begonnen, aber das war außergewöhnlich, weil im Stadion gab es damals auch durchaus Menschen, die nicht das Spiel so positiv beenden wollten. Und ich bin ein großer Verfechter von Zivilcourage und dass Menschen zusammenhalten. Und mit diesem Abpfiff oder kurz vor Abpfiff des Spiels, wo festgestanden hat, wir steigen als Mannschaft ab, haben wir manche Menschen ihren Unmut freien Lauf gelassen. Das war eine kleine Minderheit, aber da ist was Tolles im Stadion passiert. Da sind die Menschen aufgestanden. Fast alle. Und wenn ich von fast alle rede, dann grenze ich vielleicht 100 aus. Und sie haben einen Kreis gebildet und sind zusammen und haben gesagt, nein, wir sind ein Verein, wir stehen für ein Wertesystem, wir stehen für den Fußball. Und der Fußball ist, dass wir heute mit Anstand und Respekt absteigen. Es hat jetzt nicht sportlich gereicht, das müssen wir akzeptieren, aber wir möchten zeigen, dass wir als Verein zusammenstehen. Die Menschen, die Fans, die Mitarbeiter, die Spieler. Und das kann ich Ihnen sagen, das war in dem Stadion sehr beeindruckend. Das kriegt man dann nach Spielende auch als Trainer mit. Auch wenn ich Ihnen sagen kann, es ist eine große Enttäuschung, weil ich habe die Mannschaft übernommen, da warst du gefühlt abgestiegen in allen Werten. Aber du machst das ja nicht, weil du in dem Moment glaubst, du steigst ab, sondern in dem Moment bist du ja dann davon überzeugt, du könntest das Ruder vielleicht doch noch rumreißen. Und ich habe hier unglaublich viele Diskussionen gehört. Sie reden von Südkorea, ich habe das Spiel auch gesehen. Ich kann Ihnen sagen, da hätte übrigens auch Deutschland in Führung gehen können. Ihr habt bei euch Spiele gehabt, mit ein bisschen mehr Spielglück kann es auch mal anders laufen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe erlebt, wie ich in Frankfurt mit meiner Mannschaft damals gespielt habe. Und wenn wir das Tor bekommen, kriegt so ein Spiel einen anderen Verlauf. Das heißt, im Fußball dürfen wir einzig verkennen, man kann einen Teil des Spiels beeinflussen und den kann man auch lenken. Aber es gibt halt viele Teile in dem Spiel, die sind schwer zu beeinflussen. Die hängen ein Stück weg von Spielglück ab, von Zufall ab, von Tagesleistung ab, von äußeren Einflüssen. Und das wiederum aber, wenn wir das abschließend besprechen, ich habe den Abstieg trotzdem dann am Ende des Tages als natürlich sehr tragisch erlebt, weil wer will schon als Trainer und als Spieler absteigen? Das will keiner hinter sich haben. Aber der Fußball hatte auch gezeigt, dass er sehr, sehr unberechenbar ist.
Es gibt aber bei allem, was in einzelnen Spielen passiert, war diese Entwicklung schon so langfristig angelegt, die war ja schon fast unumkehrbar, egal wer da jetzt Trainer gewesen wäre. Also, und genauso war es bei der Nationalmannschaft. Das hatte mit Glück und Pech am Ende wenig zu tun, sondern das war das Ergebnis einer unzureichenden Vorbereitung und einer Mannschaft, die einfach sich ihrer Situation gar nicht bewusst war, auch weil eben der Trainer selbst nicht so sensibilisiert war. Das steht unterm Strich, dass einzelne Spiele mal so oder so enden können, ist was anderes, hat natürlich auch seine Berechtigung.
Christian, Sie haben nach der Beurlaubung im Oktober kein Spiel mehr vom HSV gesehen, weder im Fernsehen noch im Stadion?
Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt richtig, aber ich glaube, ich muss das ein bisschen erklären. Für viele vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, aber wenn du eine Mannschaft trainierst, dann bist du Teil von der Mannschaft. Und wenn du in einem Verein tätig bist, bist du auch Teil des Vereins. So Handhab ist für mich, dann identifiziere ich mit dem Club und dann lebe ich den Club. Und dann ist man mit einer enormen Emotion dabei. Und wenn du dann auf einmal als Trainer von heute auf morgen mitgeteilt kriegst, jetzt ist es nicht mehr deine Mannschaft, bist du nicht mehr verantwortlich, ist ja eine Emotion in dir drin. Und würden sie dann in ein Stadion reingehen, würden sie das Spiel anschauen, das wäre emotionale Harakiri. Ich vergleiche es immer hier mit einem Beispiel. Du hast eine Freundin, die verlässt dich, hat einen neuen Freund, die stand zu ihnen nach Hause ein. Da gehst du in dem Moment auch nicht hin.
Das ist wirklich so. Aber was bleibt von 3,5 Jahren Hamburg beim HSV?
Ja, absolut positive Erinnerungen, ja. Zunächst mal muss ich sagen, was ich erleben darf als Mensch, ist außergewöhnlich. Denn ich habe in einem Verein gearbeitet, in dem ich in dem Verein gewachsen bin. Ich habe als U17-Trainer angefangen. Wir haben damals die Verantwortlichen eine Idee mitgeteilt, was sie mit mir als Trainer sich vorstellen können, was sie von mir als Trainer erwarten, dass ich Spieler entwickle, dass ich Spieler begleite, dass ich eine Spielidee mit reinbringe, die im Optimalfall nach oben führen soll. Das sind Dinge, die durfte ich 3,5 Jahre erleben und mitbegleiten und übrigens auch viele, viele Dinge davon erreichen, von den Zielen. Dann wächst du natürlich in einem Verein anders, wenn du dann von der U17 in die U21 hochgehst. Ich habe dann auch im individuellen Bereich sehr viel schon damals mit Spielern aus dem Junioren- und Erwachsenenbereich gearbeitet. Und dann übernimmst du als letzte Stufe die Profimannschaft. Und in einer Situation, wo ja da die Stimmung eher negativ war, aber dann darfst du etwas erleben, dass die Menschen den Verein ausmachen. Und da habe ich etwas erlebt, dass da unglaublich viele positive Menschen waren, die bereit waren, für einen anderen Weg dann auch zu gehen. Und wann kriegt man als Trainer, das muss ich auch mal vorstellen, es gibt 36 Arbeitsplätze in der ersten und zweiten Bundesliga. Das heißt, eigentlich kann ich Lotto spielen gehen und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich dort gewinne, wie dass ich Erst- oder Zweit-Bundesliga-Trainer werde. Und da hat für mich ganz klar die Dankbarkeit überwogen, dass die Verantwortlichen über einen langen Zeitraum und dann auch im Abschluss in mich ein Vertrauen hatten, mir diese Aufgabe anzuvertrauen. Und das ist im Fußball nun mal so. Da gibt es Situationen, es verändern sich Ausgangssituationen, Menschen haben ein anderes Gedankengut und Leute, die in der Hierarchie übereinstehen, die haben das Recht, Entscheidungen zu treffen. Mich hat es zu dem Zeitpunkt getroffen. Ob ich das dann für mich als Person richtig oder falsch sehe, ist ja etwas ganz anderes. Aber das ist Teil dieses Geschäfts und man muss es akzeptieren. Aber trotzdem waren die positiven Erlebnisse und die Dinge, die ich dort erleben durfte, deutlich überwogen.
Sven, nochmal zum HSV. In jedem Ende ruht ja auch ein Anfang inne, heißt es so schön. Hat der HSV aus deiner Sicht den Neuanfang in der zweiten Bundesliga genutzt, den er ja auch eingeleitet hat? Sie sind immerhin souveräner Herbstmeister geworden.
Ja, das ist aber mit der Qualität, die die Mannschaft hat, eigentlich auch zu erwarten. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, in der zweiten Liga anzukommen. Das haben bei Weitem nicht alle Absteiger, auch nicht bei Weitem nicht alle ambitionierten und namhaften Absteiger aus der Bundesliga geschafft. Das hat der HSV hingekriegt, dafür Respekt, aber wie gesagt, mit dem Kader, wir könnten da jetzt wahrscheinlich, Ralf müsste mal analysieren, im 1 gegen 1, wo da Dynamo steht und wo der HSV steht. Ich glaube, da liegen schon Welten dazwischen und auch finanziell, aber Sie können mir gerne widersprechen.
Nein, ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Der SC FC Köln, der HSV sind die beiden stärksten Mannschaften der zweiten Liga und in meinen Augen werden die auch durchgehen. Und die sorgen auch teilweise für das Verhältnis, was wir in der Liga momentan sehen, dass es zwei Mannschaften gibt, die oben dominant sind. Und das ist völlig normal, wenn du in eine neue Liga reinkommst. Und vorher warst du eine Mannschaft, wenn sie 11, 12 Spiele gewonnen hat, dann war das als Saisonziel gut. Und jetzt musst du auf einmal rausgehen und musst Spiele gewinnen. Das ist eine komplett andere Erwartungshaltung. Dann kommst du in eine neue Liga, wo ein anderer Fußball gespielt wird. Dann brauchen die Clubs ab und zu mal 10, 12, 13, 14 Spiele, um sich daran zu gewöhnen. Und dann setzt sich die Qualität durch, die Spielidee stärker drin, die Automatismen greifen, das Selbstvertrauen steigt, die Gegner bekommen mehr Respekt. Das ist klar, aber worauf ich hinaus wollte, also die führen auch dazu, dass die Spannung der Liga dieses Jahr anders ist. Weil die schlagen, wir haben uns auch darüber unterhalten, die schlagen auch die Mannschaften, die unten stehen, sodass die nicht wie in den Jahren zuvor stärker rankommen können. Aber zum HSV möchte ich trotzdem eins sagen. Das ist ja unbestritten, was der Verein zeigt. Wenn Sie sich anschauen, was für ein Durchschnittsalter dieser Kader hat und wenn Sie sich anschauen, wie wir in Dresden gespielt haben, dann haben wir da mal kurz einen 17-Jährigen spielen lassen. Dann haben da zwei Innenverteidiger gespielt, die waren 19, dann war da ein Sechser, der war 19, ein Achter, der war 19. Also der Verein hat bei aller individuellen Klasse, wie du dann Aaron Hunt oder einen Louis Holtby hast, ja, oder wenn du dann einen Pierre-Michel Azoka bringen kannst, oder wenn du einen Wang hast, wenn du einen Fiete Arp hast und dass sie noch Spieler wie Tatsuya Ito. Aber ich will damit sagen, trotzdem ist der Verein und auch diese Mannschaft mit sehr vielen jungen und auch übrigens deutschen Spielern bestückt. Und deswegen ist das nicht ganz so eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir sind die Saison gestartet, da waren mal kurz Gideon Jung, Papadopoulos, Aaron Hunt und Mati Steinmann verletzt. Vier Spieler, die in der ersten Bundesliga gespielt haben und mitverantwortlich war, dass die Mannschaft so stark war. Und dann wurden sie mit jungen Spielern ergänzt. Deswegen zeigen die, finde ich, von beiden mit was. Außergewöhnliche individuelle Klasse, aber auch den Mut, junge Spieler einzusetzen.
Wie gesagt, also Selbstverständlichkeit habe ich auch nicht gemeint, sondern wirklich, dass das die Schwierigkeit ist und die haben sie gemeistert. Aber die Qualität, so wie Sie es auch gesagt haben, im Kader ist einfach dafür da. Und dafür, dass sie die Qualität haben und eben die auch auf den Platz bringen, wie jetzt auch gegen Magdeburg, muss ein Verein wie Dynamo ja durchaus dankbar sein, weil in die vorige Saison mit 42 Punkten knapp nicht abzusteigen, kam ja nur deshalb zustande, weil die beiden Aufsteiger nicht stabil waren und gegen die vermeintlichen Abstiegskandidaten regelmäßig Punkte gelassen haben.
Also geht's, Ralf, nur noch um Platz 3 in Liga 2?
Ja, also der Christian hat es ja gesagt, das Thema Ankommen ist ja die einzige Vakanz bei den Absteigern. Na, wie schnell adaptieren die diese Liga? Und das haben beide sehr schnell getan. Mussten wir auch einmal schmerzlich und einmal sehr schmerzlich erfahren. Insofern.
Weiß gar nicht, was du meinst.
Dann Blätter in den Geschichtsbüchern, das haben wir auch geschafft, in dem Halbjahr dort reinzukommen.
Ach, du meinst
was die Vereinschronik anbelangt. Nein, insofern ja, werden die durchlaufen. Und dann geht es letztendlich um Platz 3. Das ist nicht die Konstellation wie vor zwei Jahren, als wir auch mit Hannover und Stuttgart zwei etablierte Bundesligisten in der Liga hatten, die sich dann letztendlich ein oder zwei Spieltage vor Ende dann über die Linie gerettet haben. Ne? Also die hatten haben deutlich länger gebraucht, diese Liga anzunehmen. Aber das haben Köln und HSV getan jetzt. Und insofern wird das ein Selbstläufer. Also selbst wenn dort mal zwei, drei verletzte Spieler sind, die können problemlos kompensiert werden. Ich glaube, die Kölner, die könnten drei Sturm reinstellen von oberster Qualität. Wir nehmen keine Geschenke.
Applaus Roland, bei dieser ganzen Tabellenlage, unten scheint es ein bisschen gesettelt zu sein, oben scheint es ein bisschen gesettelt zu sein. Es hat schon 8 Trainerwechsel in der zweiten Liga in dieser Saison gegeben. Zum Vergleich, in der Bundesliga bislang nur einen, den in Stuttgart. Warum ist man denn im Fußballunterhaus so nervös?
Ich glaube, das ist bei jedem Verein irgendwie anders. Es gibt Vereine, die sehr schnell unruhig werden und ihren Trainer wechseln. Ja, Ingolstadt ist besonders nervös gewesen, weil die ja geglaubt haben, sie würden oben mitspielen. Für die kam ja der 18. Tabellenplatz, der war ja für die ja also ein Schock. Also damit haben die ja gar nicht gerechnet. Andere Clubs wie, also ich kann jetzt mal auf das Beispiel meines Leib- und Magenvereins verweisen, die haben ja recht lange gewartet, bis sie den Trainerwechsel Seibene Neuhaus vollzogen haben. Aber wenn du dann 10 Spiele nicht gewinnst und im Jahr davor Vierter warst, was sehr trügerisch ist, weil diese zweite Liga also ganz eng bei eng zusammen ist, dann kann ich das in gewisser Weise verstehen, wobei man auch erst mal gucken muss, wie das mit Uwe Neuhaus jetzt weitergeht.
Ist aber jetzt nicht unbedingt die schlechteste Wahl der Neuhaus.
Ich finde, es ist eine sehr gute Wahl. Ich bin einer derjenigen gewesen, die gesagt haben, ihr müsst den Neuhaus holen. Also das haben die haben nicht auf mich gehört, die haben sich schon selber entschieden, aber es war eine Stimme mehr in diesem noch gar nicht so großen Chor. Aber 8 Trainerwechsel zeigen auch, dass Erwartungen und Wirklichkeit in der zweiten Liga manchmal weit auseinander liegen. Man muss ja nur auf das Tabellenbild oben gucken. Oft, also fast immer sind die beiden Bundesliga-Absteiger am Ende auch wieder die Aufsteiger. Das ist vermehrt zu sehen, weist auch auf den finanziellen Unterschied der beiden Bundesligen hin. In der ersten Bundesliga verdienst du Geld ohne Ende, um es mal salopp zu sagen. In der zweiten musst du um jeden Euro kämpfen. Und da gibt es keine Etats, die also auch mal einen Flop bei den Transfers erlauben, wie es ja in der Bundesliga zum Teil jetzt auch, wenn man mal auf Schalke guckt oder auf Leverkusen, na, Leverkusen weniger, aber es gibt jedenfalls, der Unterschied der beiden Ligen ist mittlerweile so groß, dass es für einen Zweitligisten, einen geborenen Zweitligisten, der aufsteigt, sehr tückisch ist, in die erste Liga aufzusteigen. Denn der geht ja dann wieder runter mit den ganzen Kosten, die er hat. Ja. Dann sind Verträge, die weiterlaufen, die Erwartungen der Fans sind riesengroß, sofort wieder aufsteigen. Und wenn man dann HSV heißt oder Köln, dann ist man relativ gut und schnell wieder oben. Auch Stuttgart und Hannover. Und Hannover ist schon eine Preislage unter dem HSV oder auch unter Stuttgart und auch unter Köln. Dann bleibt kaum noch Platz für die anderen Mannschaften. Jetzt wird Union wahrscheinlich Dritter. Ja, und dann spielen die Relegationen und wer gewinnt da immer? Fast immer der Erstligist. Also das kommt alles so erschwerend hinzu, dass man im Grunde in den Städten, in denen die Ambitionen hoch sind, auch mal endlich wieder, auch Dresden ist ja eine solche, in die Bundesliga zu kommen. Da muss man aber auch versuchen, etwas realistisch zu sein und die zweite Liga als Wert an sich auch mal anzunehmen. Denn da hochzukommen in die Bundesliga ist verdammt schwer geworden.
Ich glaube, wir fühlen uns oder hier in Dresden mit der zweiten Bundesliga im dritten Jahr jetzt hintereinander erstmal ganz wohl und ganz zufrieden, weil er Uwe Neuhaus angesprochen hat, wird ja das nächste Heimspiel werden hier in Dresden. 30. Januar kommt er zurück mit Arminia Bielefeld. Gibt es das Wiedersehen? Freust du dich schon?
Ja, natürlich. Wir hatten ein exzellentes Verhältnis, also auch was Vertrauen, Respekt anbelangt. Das habe ich so in meiner Laufbahn auch über diesen langen Zeitraum, es waren ja deutlich mehr als 3 Jahre, weil der Uwe ist ja dann schon Mitte der Rückrunde im Prinzip als Observer eingestiegen und umso schmerzlicher war natürlich dann auch die Entscheidung. Aber nein, wir freuen uns. Freuen uns auf das Wiedersehen.
Kannst du uns da mal mitnehmen in diesen Entscheidungsprozess an den 22. August? Wie läuft sowas ab? Ich kann mir vorstellen, das ist so mit das Unangenehmste für einen Sportgeschäftsführer, für einen Manager, wie man es auch immer bezeichnen mag, wenn man dann hinfährt zum Trainer und ihm die Entscheidung mitteilen muss und ihm sagen muss, du, es geht nicht mehr weiter.
In dem Fall warst du. Da waren die Schmerzen sehr groß, weil eben das Vertrauensverhältnis extrem ausgeprägt war.
Was denkt man dann auf dem Weg dorthin?
Dass man lieber auf dem Rückweg wäre und das Ganze schon hinter sich gebracht hat. Es gibt aber auch vollkommen andere Konstellationen. Ne? Also ich meine, letztendlich versuchen wir ja auch konzeptionell zu arbeiten. Da werden im Vorfeld der Einstellungen des Trainers werden natürlich Dinge besprochen, wie will man arbeiten, wie will man kooperieren, wie ist die Philosophie des Vereins, der Christian hat es jetzt gesagt, auch was die Mischung anbelangt, innerhalb in der Mannschaft, junge Spieler. Ja, und Ja, dann gleicht man ab. Und ich meine, da hatten wir auch eine Konstellation zu Beginn oder nach dem Zweitliga-Abstieg, wo wir uns dann von den Inhalten immer weiter auseinander gelebt haben oder entfernt haben. Ja, in solchen Konstellationen, dann ist es natürlich eine rein sachliche Entscheidung, wo die Emotionen ganz einfach auch nicht so hochschwappen. Ne? Wenn, das ist im Arbeitsprozess ist das letztendlich nichts anderes. Ne? Und insofern muss man immer differenzieren. Ne? Man kann nicht jetzt einen Trainerwechsel pauschal beurteilen.
Christian, Sie haben nach und über Ihre Beurlaubung im Hamburger Abendblatt gesagt, es war in gewisser Weise so, als ob dir einer den Stecker rauszieht. Wie war für Sie dieses Gespräch? Wie war die Zeit danach? Ich glaube, für Sie war auch die Kommunikation unmittelbar nach der Beurlaubung mit der Familie ganz wichtig, dass die Bescheid wissen.
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, wenn du Fußballtrainer bist, dann bist du voller Energie. Ich war noch eher im ersten Drittel der Saison gerade gewesen. Also es waren noch nicht so viele Spiele hinter mir gehabt. Und du bist ja von deinem Gedankengut nur auf deine Mannschaft gepolt, auf das Ziel, du willst aufsteigen. Du bist ja voll drin und jetzt ruft dich jemand an und dann weißt du schon, wenn der Anruf da ist und du fährst dann zur Geschäftsstelle, was jetzt passiert ist, und bist du dir bewusst. Und in dem Moment hast du aber eine Sache in dir, das ist wie wenn dir einer den Stecker rauszieht, aber die Energie ist nicht weg, die ist da. Das heißt, ich war in dem Moment erstmal noch voller Energie, ich konnte nicht sagen, so, jetzt sollst du müde sein und auf Urlaub umstellen, das hat nicht funktioniert. Aber für mich war natürlich der Aspekt nochmal, darf ich erkennen, meine Frau hat zu dem Zeitpunkt beim HSV im Museum gearbeitet. Meine beiden Kinder gingen zur Schule und da ging ehrlich gesagt, als ich dorthin gefahren bin, einer meiner ersten Gedanken hin. Ich habe dann meine Frau angerufen, habe ihr gesagt, du, ich glaube, da passiert jetzt gleich was und kannst du schauen, dass du vielleicht nach Hause fährst, weil das wird am Mittag über den Ticker gehen, dass jemand zu Hause ist bei den Kindern, dass sie kommen, dass man sie ihnen erklärt. Das war so das Erste. Dann haben wir uns ganz normal, setzt du dich ja trotzdem mit den Leuten zusammen. Du schaust dir ja in die Augen und du tauschst dich vernünftig aus. Und als dann klar war, dass ich freigestellt bin, habe ich dann meine Sachen in Ruhe zusammengeräumt, habe mich von den Leuten, die vor Ort waren, verabschiedet und dann bin ich nach Hause. Dann habe ich das gemacht, was, glaube ich, jeder Anwesende als Familienvater machen würde. Ich habe mich mit meinen Kindern hingesetzt und habe ihnen erklärt, was das für uns bedeutet, was das für sie bedeutet. Und habe ihnen halt versucht auch zu erklären, dass das in meinem Beruf dazugehört, dass du auch mal von deinem Job befreit wirst. Aber ich muss sagen, im Nachhinein war es für uns ein Stück weg viel einfacher, weil die Kinder gingen in die Schule und sie wurden sehr positiv aufgenommen. Also da war es nicht negativ gewesen. Ich glaube, es gibt auch Erfahrungen, wo es Trainerkollegen gibt und das wünsche ich wirklich keinem und hoffe auch, dass es in Zukunft keinen erwartet, bei denen das auch mal aus der Emotion der anderen Menschen heraus etwas negativer begleitet. Also für uns war es am Ende des Tages die Entlassung natürlich kein schöner Moment, aber familiär hat es uns jetzt nicht zerrissen.
Das ist gut so. Ralf, bei dir war es ja zum Jahresanfang auch so, als wenn dir unfreiwillig jemand den Stecker rausgezogen hat. Allerdings gesundheitlich. Wir werfen mal einen Blick zurück auf dein Jahr.
Ralf Minge, seit 1980 ein Schwarz-Gelber. Gesicht, Symbol und Identifikationsfigur der SGD. 306 Pflichtspiele und 146 Tore für Dynamo. Damit Platz 3 in der ewigen Torschützenliste des Vereins. Später dann Trainer, Manager und Sportgeschäftsführer. Das Jahr 2018 ein Auf und Ab. Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen dunklen Momenten und Sonnenschein.
Äußerlich entspannt gibt sich Minge zu Jahresbeginn im Trainingslager in Spanien. Zitat: Auch wenn es jetzt 4 Jahre als Sportchef am Limit waren, macht es noch jede Menge Spaß. Doch der Fulltime-Job nagt an seiner Gesundheit. Im Februar streckt ihn ein schwerer Virusinfekt nieder. Sein Körper funkt SOS, die Diagnose Burnout. Sein Arzt verordnet ihm 4 Monate Auszeit mit den Worten: Sie sind keine 30 mehr und nicht Pförtner bei Dynamo Dresden.
Minge fehlt. Er schaltet sein Handy aus und mit dieser Dienstnummer nie wieder ein. Unzählige Genesungswünsche gehen bei Dynamo ein. Auch die Fans denken an ihren Sportchef. Für den stehen Erholung, Zeit und Ruhe im Mittelpunkt. Bei der Familie und den Spaziergängen schöpft er neue Kraft. Beim Spazierengehen zittert er am Live-Ticker am letzten Spieltag im Mai mit seinen Jungs auf und neben dem Platz mit.
Ende Juli. Minge is back. Christian Walter hatte ihn in seiner Abwesenheit vertreten und dabei einen richtig guten Job gemacht, wie Minge sagt. Doch bereits wenige Wochen später muss er wieder schwierige Entscheidungen treffen. Nach dem Pokalaus gegen Viertligist Rödinghausen folgt die Trennung im persönlichen Gespräch von Cheftrainer Uwe Neuhaus, der mit Minge über all die Zeit sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Als Nachfolger verpflichtet Minge recht überraschend Mike Walpurgis.
Sportlich stabilisiert sich Dynamo daraufhin. Doch im Umfeld des Vereins droht neues Ungemach. Es brodelt intern. Ende September soll es Pläne geben, Minge zu stürzen. Die Fans machen auf die Situation aufmerksam. Minge ist sowohl vom Spruchband als auch von den Entmachtungsplänen komplett überrascht. Schließlich treten insgesamt 6 Gremienmitglieder zurück. Minge bekommt volle Rückendeckung, auch aus der Mannschaft. Kapitän Marco Hartmann sagt: Wir als Mannschaft stehen zu 100% hinter Ralf Minge. Es gibt für uns keinen anderen, der in diesem Verein wichtiger ist.
Auf der Mitgliederversammlung im November schwört Minge den Verein auf ein Miteinander ein. Wir sind das gallische Dorf im deutschen Fußball. Unser Zaubertrank ist der Zusammenhalt. Dieser Zusammenhalt hat Minge im Jahr 2018 auch eine Menge Kraft gegeben.
Ralf, ich spreche, glaube ich, für viele Menschen hier im Raum. Es ist mit die beste Nachricht im Dynamo-Jahr 2018, dass du wieder zurück bist und hier sitzt. Hochachtung für den Mut und den öffentlichen Umgang mit deiner Krankheit. Erzähl ganz kurz, wer und was hat dir Kraft gegeben in der schwierigen Zeit?
Na sicherlich, es ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist ja nicht so, wie es der Christian gesagt hat, dass irgendwann der Stecker gezogen wird. Das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt. Ne? Und insofern war ja die Viruserkrankung dann letztendlich nur die letzte Stufe. So, und natürlich war die Familie ein extremer Anker. Natürlich war der Zuspruch, den ich erhalten habe vom Umfeld, das hat mich unheimlich gestärkt und auch ja, es hat mir auch Kraft gegeben. Aber Fakt ist auch eins, bei so einer Geschichte muss man den entscheidenden Schritt ganz allein tun. Man muss mit Gewohnheiten brechen, man muss sich hinterfragen, man muss sein Wertesystem überprüfen. Das ist ein harter Gang, weil das genauso langsam, wie das die Krankheit kommt, genauso langsam verschwindet sie, wo man dann schon zwischenzeitlich denkt, aha, jetzt hat man mal einen guten Tag und dann kommt wieder ein kleiner Rückschlag. Die Distanz, also ich habe ja damals bewusst nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, okay, jetzt haben wir noch 8 Spiele, wir haben 3-2 gewonnen, wir haben 35 Punkte, sind auf Platz 9, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt schalt das Gehirn ein und mach jetzt den Break. So, und dann passierte ja das, was nicht passieren durfte. Die Distanz wurde größer und der Abstand in den Tabellenkeller kleiner. Und das hat natürlich für... Also das war eigentlich die schlimmste Zeit meiner Krankheit. Ne? Nicht helfen zu können, nicht eingreifen zu können. Und bis zum letzten Spieltag, wie du es gesehen hast, ich konnte die Spiele nicht mehr im Fernsehen gucken. Es war Terror pur und... Ja, mit dem Klassenerhalt, dann ging es im Schweinsgalopp, Wittenberg-Bandwich und dergleichen mehr. Die Frage war, es ist unheimlich wohltuend. Die Resonanz, wie gesagt, aus dem Umfeld, von den Freunden, ganz wichtig, die Familie. Aber einen wichtigen Schritt muss man ganz einfach auch alleine gehen bei der Krankheit.
Gab es Rückschläge? Gab es einen Moment, wo du sagst, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit mir und Dynamo in verantwortlicher Position?
Das war die Phase, wo es um den Klassenerhalt ging. Da hatte ich meine Zweifel, ne? Überhaupt keine Frage. Na, ich weiß, was dranhängt hier. Das waren 4 knüppelharte Jahre mit sehr, sehr wenig Urlaub. Am Anfang noch mit existenziellen Problemen. Jeder weiß, dass wir da noch 8 Millionen auf der Uhr hatten bei Kölmel, die jetzt weg sind. Jetzt haben wir ein paar Euro auf der Bank liegen. Wir bauen ein Trainingszentrum für 18 Millionen Euro. Wir haben eine Akademie, die mit 3 Sternen läuft. Also das war auch mein Anspruch. wenn es denn irgendwann mal soweit ist, den Verein besser zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Und da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Ralf wird gebraucht, gerade jetzt. Wie hast du ihn in diesem Jahr erlebt, Sven?
Also ich sag mal, Ralf ist nicht nur das Gesicht des Vereins, er ist die Seele, weil er den Verein wirklich lebt. Ich begleite ihn ja nun schon auch viele Jahre und selbst wenn er nicht hier vor Ort war und irgendwo anders in Funktion, in Gedanken war er trotzdem immer bei Dynamo und hatte immer Ideen, wie man den Verein voranbringen müsste, könnte, sollte. Er hat geholfen beim Stadion, unglaublich, wie er sich da eingebracht hat, die Brustsponsoraktion damals. Das hat man alles schon ein bisschen vergessen und daher rührt aber dieser große Rückenhalt, den er jetzt zurecht bekommen hat, auch in der Diskussion, was vorhin angeklungen ist in dem Trailer. Ralf Minge ist Dynamo. Er lebt Dynamo und deswegen ist es nicht für den Verein wirklich die wichtigste Nachricht gewesen, dass er gesund zurückgekommen ist und seine Arbeit bei Dynamo wieder aufnehmen kann. Und dafür kann man ihm nur weiter viel Erfolg wünschen.
Definitiv. Roland, er ist ja jetzt nicht der erste Fußballer, Ex-Fußballer, den so ein Burnout oder solche Anzeichen ereilt haben. Ralf Rangnick, Sebastian Deisler, Markus Miller, auch Oliver Kahn hat Anzeichen. Bekanntlich gelten leistungsbereite Menschen, die zum Perfektionismus neigen, als besonders gefährdet für psychische Krankheiten. Macht das Fußballgeschäft krank?
Ich glaube, es gibt viele Berufe, die ähnlich strukturiert sind, die auch krank machen können. Also gerade da, wo Leistung ständig auch noch öffentlich abgeliefert werden muss, das sind ja nicht nur private Räume, die da durchschritten werden, sondern man ist ja ständig im Dialog mit der Öffentlichkeit. Ich war neulich bei Ottmar Hitzfeld, der jetzt 70 Jahre alt wird, im Januar. Der hat auch einen Burnout gehabt. Der hat gesagt, ich hatte nicht mehr die Kraft, mich zu freuen über Siege bei Bayern München. Das ist natürlich auch ein Druck, der vielleicht gar nicht so evident ist, wenn du bei so einem Club bist und bist geradezu verdammt zu gewinnen. Und dann kannst du irgendwann mal, wenn du so eine psychische Disposition hast, dann kriegst du selber einen Knick. Und der ist also so heilfroh, dass er nicht mehr, also er hat nicht den Heinkes machen wollen, es hat genug Anfragen gegeben, sondern der fährt jetzt Ski im Winter und guckt, der geht auch nicht mehr ins Stadion, der guckt sich das von zu Hause aus an. Ich habe, und er hat auch sehr offen, genau wie Ralf Minge gerade, über diese Krankheit gesprochen, was ich auch, glaube ich, für wichtig halte. Ich hoffe, Sie passen gut auf sich auf, weil sowas kann irgendwie auch mal immer wieder kommen. Also man muss da schon sehr, sehr sorgsam mit sich selber umgehen und darf nicht alles nur herschenken für andere, sondern auch auf sich selber achten. Und das würde ich ihm besonders wünschen.
Ganz klar. Er hat die Trainer erwähnt, er hat Ottmar Hitzfeld erwähnt, welchen immensen Druck Sie als Trainer erleben. Also da gibt es die Ansprüche der Medien, vom Verein, vom Vorstand und diese Ansprüche sind richtig hoch. Man muss ständig erreichbar sein. Wie kanalisiert man das am besten? Wie geht man mit diesem täglichen Stress am besten um?
Ich glaube, da muss jeder für sich einen individuellen Weg finden. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich habe immer versucht, zwischen den einzelnen Bereichen zu untergliedern. Das heißt, meine Arbeit mit der Mannschaft, die war, und meinem Trainer- und Betreuerstab, die war immer für mich einer der wichtigsten Aspekte. Weil sie sind letztendlich entscheidend dafür, was passiert, wenn wir auf den Platz rausgehen und wie es weitergeht. Dann hat man den Bereich, wo man die Mitarbeiter, die Vorgesetzten hat, dann hat man den Bereich der Fans, dann gibt es den Medienbereich. Und ich habe es für mich so versucht, immer wenn ich da rein bin, habe ich das im Berufsleben erfüllt, habe dafür auch ein Zeitfenster für klar festgelegt. Aber wenn ich raus bin, dann war immer eins klar, ich bin Fußballtrainer. Und meine Basisarbeit ist immer die Mannschaft. Und da gibt es wirklich so unterschiedlich. Ich bin jetzt von mir aus, war es, wenn ich Medienarbeit hatte, ich konnte recht gut mit leben. Also man liest ja die Zeitung nicht, das wirst du genauso aus deiner Erfahrung sagen, weil das wäre ja, glaube ich, für den einen oder anderen sehr zerstörerisch. Man bekommt natürlich vieles mit, weil man hat einen Pressesprecher, man hat die Menschen um sich herum, aber ich konnte für mich immer sagen, das sind Dinge, die gehören zum Geschäft dazu. Die sind ein Teil, aber wenn ich nach Hause gehe, dann mache ich die Tür zu und dann versuche ich, meine Familie zu sein. Und Das ist nach einem Spiel nicht immer leicht, deswegen habe ich für mich einen Weg gesucht, aber das machen auch viele genauso. Ich schaue mir danach das Spiel nochmal an, aber diskutiere es dann in meinem Trainerstab durch. Das heißt, wenn die Pressearbeit vorbei war, kam ich runter in den Kabinentrakt bei uns, dann haben die Jungs schon das Spiel angesehen, ich bin rein, habe mir angesehen, haben schon Dinge zurechtgeschnitten, dann haben wir das Spiel analysiert, für den nächsten Tag hast du eh die Videoanalyse vorbereitet und das hat mir immer sehr viel geholfen. Dann ist es zwar am Abend sehr spät, bis man nach Hause kommt, man hat schon einen Großteil des Spiels für sich aufarbeiten können. Was normalerweise, wenn man es nicht macht, trägt man es mit nach Hause, man geht schlafen, man verarbeitet, dann kann man nicht schlafen, man denkt drüber nach, man steht auf. Das habe ich so ein bisschen für mich persönlich im Weg gefunden. Aber ich kann Ihnen sagen, Ergebnisdruck ist etwas, das ist nicht zu unterschätzen. Rauszugehen, so gerne du das Spiel magst und du musst gewissen, das hat schon eine Bürde. Und übrigens, wir reden jetzt nur über die Trainer. Diese Bürde haben ja die Spieler, die Verantwortlichen auch. Und das, was wir dann in einem Stadion an Reaktionen von Menschen erleben, ist übrigens auch nichts anderes, weil die Menschen für sich auch so einen Druck empfinden.
Dein Freund, AOS-Präsident Helge Leonhardt, hat vor kurzem gesagt, im Profifußball ist es kaum möglich, Pausen zu nehmen. Als Funktionsträger hast du immer Druck. Man muss sich abreagieren. Welche Tipps hast du denn jetzt parat? Was hast du verändert? Schaffst du es zum Beispiel seit deinem Comeback gesünder zu leben, gesünder dich zu ernähren? Denn das war ja auch so eine Sache, die du erzählt hattest.
Ja, Ernährung ist definitiv ein Faktor. Moderates Bewegen. Also ich seit Mitte Juli, seit ich wieder zurück bin, gab es, glaube ich, 3 oder 4 Tage, wo ich früh meine eine Stunde langsames Gehen nicht gemacht habe. Dann muss man halt früher aufstehen. Ne? Das war auch schon mal... Nee, es ist ganz einfach so, dann ist es eben um 6 oder 5:30 manchmal, aber das hilft unheimlich. Ne? Die Ruhe früh noch, dann ist zwangsläufig klingelt das Telefon nicht und bei einer moderaten Bewegung setzen automatisch Repairmechanismen ein. Und dort ist man dann schon erstmal ganz gut gewappnet für den Tag. Natürlich ist die Ernährung jetzt auch nicht mehr nach Lehrbuch. Ich hatte ja dann zwischenzeitlich irgendwie 10 Kilo abgenommen, ich habe jetzt auch wieder 4, 5 drauf. Und wenn man zwischen 2 Besprechungen ist und man braucht dringend Energie, dann ist es halt auch der Snickers mal und der Espresso und das lässt sich nicht vermeiden. Wichtig ist das große Ganze, die Tendenz und ja, dort bleibe ich dran. Ich habe auch meine junge Bande hier, ob das jetzt Christian, Martin, Henry oder so, die sind sensibilisiert, die machen über... Chef, heute siehst du nicht so lustig aus, mach mal ein bisschen langsamer und so. Das ist ja auch wichtig, dass ein Umfeld sensibilisiert ist, ne? dass einen aus dem FF kennt. Ja, und dort muss man halt dranbleiben. Ne?
Aber Snickers isst er gerne, hat er auch damals bei der Comeback-Pressekonferenz gesagt, der Ralf. Du hast im Kicker gesagt, was ich damals gemacht habe, wird mir nicht mehr passieren. Jetzt würde ich mal ganz ehrlich sagen, die letzten Monate nach deiner Rückkehr waren jetzt nun auch nicht aus der Ferne gesagt. Unbedingt gesundheitsfördernd. Da gibt es jetzt nicht unbedingt. Jetzt kriegst du. Das ist, ich glaube, das Konkurrenzprodukt, aber ist es sicherlich auch gern. Ich sag mal, für die letzten Monate, die du jetzt auch in dem Verein erlebt hast, wir hatten ein bisschen was schon im Film gesehen, gibt es keine Gesundheitspunkte fürs Checkheft der Krankenkasse?
Nein, ich habe natürlich auch den Umgang mit Problemen geändert. Ich sage mal, nicht gelebte Emotionen zählen auch dazu. Wenn der Otmar Hülsfeld sagt, er hat sich nicht mehr über Siege gefreut, dann sind das nicht gelebte Emotionen. So, und dort versuche ich schon, den Ausgleich zu schaffen. Also wir haben jetzt mal, dass man die Perspektive auf ein Problem, also in der Endphase oder kurz vor meiner Krankheit war es ja so, da bin ich nachts um 2 aufgewacht, musste spazieren gehen und habe eigentlich über Probleme nachgedacht, wo ich heute drüber lache. Ne? Die waren weder existenziell noch irgendwie bedrohend oder so. So und dort, es gibt ja die 2 Wege. Entweder änderst du deine Situation, das würde bedeuten, ich muss einen anderen Job machen, oder du änderst deine Einstellung. Die 2 Wege gibt's. So, und ich habe mich für den 2. entschieden. Im Moment funktioniert es ganz gut und ich hoffe, auch noch ein paar Jährchen erfolgreich.
Naja, aber wenn ich so mitbekomme, dass es möglicherweise Intentionen von einigen Gremienmitgliedern gibt, dich zu entmachten, schläfst du dann nicht auch schlecht? Oder?
Ich habe immer gesagt, die oberste Maxime in meinem Handeln ist der Verein, den ich wie mein Eigentum, wie meine Familie betrachte und mein Gewissen. So, und danach rechne ich mich ab. Und ich habe auch immer wieder gesagt, das wird der Sven bestätigen können, wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, dass ich den Laden nicht mehr in den Griff kriege, dann bin ich der Erste, der von sich aus sagt, du, das war eine geile Zeit, jetzt rücke ich dort hoch auf die Ehrentribüne zwischen Sammer und Kreische oder wie auch immer und schreibe keine Kolumnen, sondern meckere über die Aufstellung. Nein, das sind die Überschriften, die man sich selber geben muss. Und dann muss man sie sich ab und zu mal vor Augen führen und dann funktioniert das oder kann das auch funktionieren.
Sven, ich will trotzdem jetzt nochmal auf die vereinsinternen Probleme zu sprechen kommen. Die ploppten so vor 3 Monaten öffentlich auf, 6 Gremienmitglieder traten zurück, deshalb wird ja dann morgen auch ein neues Präsidium gewählt. Was ist denn die Quintessenz der Ereignisse von damals? Da wird ja jetzt auch viel über die mögliche Macht der aktiven Fanszene hier in Dresden gesprochen. Haben die Fans die Absetzung von Minge verhindert? Oder haben sie sich instrumentalisieren lassen?
Das kann ich nicht sagen, ob sie die Absetzung von Ralf verhindert haben. Aber wenn sie so geplant war, dann haben sie zumindest ihren Teil dazu beigetragen, dass es nicht dazu kommen konnte. Und zwar einen entscheidenden Teil, denn sie waren es gewesen, die Alarm geschlagen haben. Und ob man das dann instrumentalisieren nennen kann, das glaube ich eher nicht. Weil die aktive Fanszene lebt ja diesen Verein auch und der Verein lebt auch ein großes Stück von dieser aktiven Fanszene. Das ist ja das, was man hier auch als Besonderheit immer identifiziert. Und deswegen glaube ich, war das eher eine Nummer, wo man sagen muss, das war richtig gut, in dem Fall einzugreifen, weil ich glaube, dass auch das, wenn wir können ja die Leute beim Namen nennen, wenn, das ist den Ultras nicht leicht gefallen, weil da auch auf der anderen Seite ein paar Leute standen, mit denen sie jahrelang gut zusammengearbeitet haben. Es war einfach ein Machtkampf, warum auch immer, das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, wie es im Verein Dynamo Dresden Leute geben kann, die mit fadenscheinigen Gründen, jedenfalls die ich kenne, muss ich ja sagen, an der Person Ralf Minge sägen. Das erschließt sich mir nicht, wie das passieren konnte. Aber letztlich ist dieser Machtkampf entschieden worden und da hatten die Ultras tatsächlich ihren Einfluss.
Hat sich das für dich bis heute erschlossen?
Nein, nicht endgültig, definitiv nicht. Und wie gesagt, für mich gibt es 2 Sachen. Der Christian hat es gesagt, Medien, so macht man sich abhängig von Medien, macht man sich abhängig von Stimmen. Nein, ist es gut für den Verein und kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren. Und insofern ja, will ich dort gar nicht zu viel tief abtauchen. Gerade die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, wenn ich das vergleiche vor 4 Jahren, die war viel holpriger. Ne? Also ich glaube, ich bin auch ein sehr partizipativer Mensch. Also ich bin ja, sicherlich habe ich meine Grundsätze, was den Umgang mit Menschen anbelangt oder auch ja, was die Arbeitsweise anbelangt, aber mit mir kann man auch kooperieren. Das glaube ich zumindest und insofern ja, möchte ich das auch gar nicht mehr bis ins Detail nachempfinden, was dort passiert ist.
Ja. Dann gib uns gleich nochmal einen Ausblick auf 2019. Vor ein paar Wochen, in dem von mir zitierten Kicker-Interview, hast du gesagt, das Klima auf der Geschäftsstelle ist problembehaftet. Das ist ja auch ein Auslöser gewesen für diese ganzen Probleme und für die Rücktritte. Welche Lösungsansätze gibt es für 2019 und wird es denn besser?
Also ich glaube, dass wir, jetzt picken wir mal nicht eine Abteilung raus, ich glaube, dass wir generell als Verein wieder vor einer großen Herausforderung stehen. Ne? Vor 4 Jahren, da haben wir uns Überschriften gegeben, erst Entschuldigung, sportlicher Aufstieg, dann von Leitbild über Trainingszentrum etc. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir eigentlich, der eine würde jetzt sagen, Kontinuität, das heißt Liga-Zugehörigkeit, Stabilität. Ich darf bloß daran erinnern, Union Berlin, wie lange die jetzt in der Liga spielen, um die Basis zu schaffen, jetzt vielleicht am 3. Platz zu kratzen. Das wird ja von vielen dann vielleicht auch so ein kleines bisschen als Stagnation gesehen. Ich glaube, dort müssen wir gucken. dann muss man generell die Entwicklung betrachten, sowohl strukturell als auch wirtschaftlich. Haben wir neue Bereiche erschlossen, die wir nicht so bearbeiten können wie vor 10 oder 15 Jahren. Wir müssen dort verschiedene Sachen überdenken, ohne dass wir uns vergewaltigen lassen in Sachen Kommerzialisierung, Internationalisierung, Digitalisierung und was nicht alles. Nein, darum geht es nicht. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Und das war auch die Botschaft auf der Mitgliederversammlung, die für mich ganz, ganz entscheidend ist. Wir werden die Entwicklung nicht über die Kohle realisieren. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden nicht mit den Hamburgs und Kölns und auch mit den Unions dieser Welt oder Ingolstadt in den nächsten 2-3 Jahren konkurrieren können. So, und da gibt es 2 Sachen, die für mich entscheidend sind, die wir uns auf die Fahne heften sollten. Das eine, wir müssen innovativer sein, wir müssen kreativer sein. Und das zweite ist der Zusammenhalt. Weil über den Zusammenhalt haben wir nämlich in den letzten 4 Jahren eine Menge erreicht. Und dann können wir auch in den zukünftigen 2, 3, 4 Jahren noch eine Menge erreichen.
Du hast damals das Gallische Dorf propagiert. Bei der Mitgliederversammlung. Schmeckt der Zaubertrunk Zusammenhalt, den Miraculix Minge ausschenkt, jedem?
Ich halte es für eine Grundbedingung. Also ich meine, wir haben Zeiten erlebt, das waren wie im Wilden Westen, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahre, wir haben die Otto-Zeiten erlebt und wir haben das Ergebnis, wir haben doch das Ergebnis immer gesehen. Wenn der Verein in sich zerrissen war, hat das doch zwangsläufig zu einer wirtschaftlichen und sportlichen Talfahrt geführt, hat immer zu Abhängigkeiten geführt. Dann kam wieder ein Einzelner, der die Ärmel hochgekrempelt hat, die nächste Abhängigkeit war da. Es gibt keine Alternative zu dem Zusammenhalt. So, und dort müssen wir ganz einfach, und wir haben Überschriften zusammengefunden, wenn ich an das Leitbild denke, wenn ich an realistische Zielsetzungen denke. Wir haben Überschriften gefunden, mit denen man sich identifizieren kann. Wir kommunizieren in jede Richtung als Verein. Ob ich jetzt mit den Medien spreche im Mittag, nachmittags vielleicht mit der aktiven Fanszene oder den Ultras, am Abend beim Sponsorentreffen. Und am nächsten Morgen beim Oberbürgermeister Kaffee trinke oder beim Innenminister. Das ist unser Anspruch, diese systemische Komponente so zu bedienen, dass sie dem Verein gut tut, dass sie dem Verein einen Schritt weiterbringt. Und das ist mein Anspruch. Das sind, glaube ich, die Sachen, die uns die letzten 4 Jahre dorthin hingebracht haben auf dem Weg. Und die sollten wir uns auch ganz einfach bewahren, jeden mitzunehmen.
Roland, ist vielleicht auch, weil es auch mal ein warnendes Beispiel gibt, ist Eintracht Braunschweig für viele, auch vielleicht für Dynamo Dresden, ein gutes warnendes Beispiel, was passieren kann, wenn es dann mal nicht mehr läuft, wenn vielleicht auch nicht mehr so der Zusammenhalt da ist. Im Mai 2017, Relegation, klopfen die an die Bundesliga ab, dann der freie Fall und der scheint ohne Fallschirm zu verlaufen. Jetzt stehen die auf dem letzten Platz in der dritten Liga und von den handelnden Personen ist kaum noch einer im Amt. Es kann sehr schnell gehen im Fußball.
Ja, das haben wir ja auch bei Paderborn gesehen. Die sind aber wiedergekommen. Ich glaube,
das klappt nicht immer.
Nein, aber so Abstiege oder beinahe Aufstiege bergen natürlich große Gefahren. Und wenn dann klubintern, und in Braunschweig gibt es ja auch doch Veränderungen in der sportlichen Leitung, sprich Trainer und Sportdirektor, dann können 4, 5 falsche Personalentscheidungen zum freien Fall führen. Wer heute auf die dritte Liga schaut, der weiß genau, dass die ersten 8 Mannschaften etwa so gut sind wie die letzten 8 in der zweiten Liga. Da sind die Unterschiede da, zwischen der zweiten und dritten Liga, sind die Unterschiede nicht so groß wie zwischen der zweiten und der ersten. Also das kann ganz rasch passieren.
Christian, zum Schluss unserer Sendung möchte ich noch Ihren Verein, für den Sie sich sehr engagieren, erwähnen, die Rheuma-Kinder e.V. Ihr eigener Sohn ist an Rheuma erkrankt. Sie sehen sich als mit dem Verein als Ratgeber, Unterstützer für Eltern, die zunächst möglicherweise gar nicht wissen, dass ihr Kind an Rheuma erkrankt ist und für die das natürlich eine große Belastung ist. Was können Sie mit dem Verein tun für die Eltern, aber auch für die Kinder, für die Betroffenen?
Also zunächst einmal muss ich sagen, als Betroffener von der Krankheit in der Familie bin ich an die Öffentlichkeit gegangen. Das war ein Schritt, den haben wir uns überlegt, den hast du mit deiner Frau, mit deinem Sohn besprochen. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Wenn ich spreche über den Vorfall des Rheumas, weil das viele nicht kennen, Kinderrheuma, du bist zu Hause und dein Sohn kann auf einmal nicht mehr gehen. Bei meinem Sohn, der hat ein Ermüdungsbruch rechte Hüfte diagnostiziert bekommen und 3 Monate später in der linken Hüfte. Der nimmt Schmerzmittel ein, die wirken nicht. Und du weißt aber nicht, dass du Rheuma hast. Also wir reden über einen Leidensweg von über 2 Jahren. Und wenn man Rheuma nicht schnell genug erkennt, dann kann man Rheuma nicht heilen. Das ist noch eine Krankheit, die ist erst in der Erforschung, aber man kann sie zum Stillstand bringen. Und das war für mich der Beweggrund, weil wir hatten das Glück als Familie. Und glauben Sie, mein Sohn war ein Fußballspieler mit Leib und Seele. Und der kann kein Fußball mehr spielen. Und der kann keine Treppenstufen mehr runtergehen. Und der steht kurz davor, die Schule nicht mehr zu schaffen. Die Frau zu Hause, die hat eine enorme nervliche Belastung, weil der kann in der Schule nicht folgen. Sie geht nach Hause, macht mir Hausaufgaben. Und ich habe halt gesehen, dass man da helfen muss. Und wir hatten das Glück, dass es eine Dame gab, die Frau Bennecke, die hat in der Nähe von Hamburg einen Verein gegründet. Und meine Frau hat durch Zufall im Internet den Namen gelesen. Und die Frau hat selbst 2 schwerkranke Kinder. Und dann müssen Sie sich vorstellen, rufen Sie da an. Und ich durfte so etwas erleben wie Nächstenhilfe. Die Frau ist ins Auto gestiegen, kam zu uns nach Hause. Und für meine Frau war es ganz, ganz wichtig, dass jemand sich Zeit für sie genommen hat, ihr die Dinge erklärt hat. Ihre schwerkranke Tochter ist zu meinem Sohn hoch. Die konnte selbst die Treppenstufen nicht richtig gehen. Und hat mit ihm sich Zeit genommen. Und da heißt, es geht um eine mentale Betreuung. Und dann haben wir darüber hinaus die richtigen Empfehlungen bekommen, wo man sich an Ärzte wenden kann für eventuell mögliche Behandlungen. Und Sie müssen sich vorstellen, Rheuma wird dann irgendwann behandelt im sehr harten Stadium. Da bekommen Sie Biologika, das sind chemotherapeutische Behandlungen. Also da wissen Sie alle ungefähr, was dann mit einem Kind passiert. Und für mich war klar, wie diese Frau uns geholfen hat, die war selbst, das war eine One-Man-Show damals gewesen, der Verein von der Frau, ja. Einfach mal so hat sie gesagt, ich bin für andere, da habe ich gesagt, gut, in diesem Projekt, da möchte ich mithelfen. Ich möchte aufmerksam machen, weil ich hatte jetzt eine gesellschaftliche Situation erreicht, dass ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Und für mich war klar, Gesundheit ist das Gute, steht überall. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Und wenn wir in der Öffentlichkeit durch die Erzählung Leute aufmerksam machen können, oh, vielleicht hat mein Kind Rheuma, und da gibt es eine Anlaufstelle, da kann mir jemand Auskunft geben, da kann mir jemand helfen, dann möchten wir das machen. Und ich habe jetzt mittlerweile so eine große Unterstützung, ich spreche deutschlandweit, übrigens hier aus Sachsen. Ich war, wie ich mit meiner alten Mannschaft vorher gespielt habe, bin ich morgens hier joggen gewesen vom Spiel, auch eine gute Stressbewältigung. Und dann haben mich die Leute hier begrüßt und haben mich darauf angesprochen. Hier wurden Spendensammlungen, hier sitzt der Sachsen-Steffen, ja, der dieses Projekt mit unterstützt. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, wo man damit erreichen kann. Unser Endziel ist es, dass wir irgendwann, das Projekt haben wir jetzt gestartet mit Architekten, dass wir ein Haus erbauen, wo Familien mit ihren Kindern hingehen können. Weil sie müssen eins wissen, es geht nicht nur um die erkrankten Kinder, da gehen Ehen kaputt, da erkranken Mütter an dem nervischen Druck, dass sie ein Auffangbecken bekommen. Und ich bin froh, das auch Sie, weil eigentlich, wir driften jetzt ja komplett ab vom Fußball und das ist ja was ganz anderes, was wir reden. Aber wir hatten auch einen ähnlichen Bereich bei dir, wo es ja auch wichtig war, dass es Menschen gibt, die für einen da sind, die einem helfen können, dass wir da nochmal kurz drüber sprechen können und auch so ein Gespräch an dem Tag kann viel bringen.
Ich finde, das hat uns einfach der Abend heute hier gelehrt. Gesundheit ist wichtiger als 3 Punkte und jeder Sieg. Roland, ich habe gelesen, Sie wollen Australien noch entdecken und unbedingt Arminia Bielefeld noch mal in der Bundesliga erleben. Was kommt näher?
Was ist unwahrscheinlicher?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, einen Flug nach Sydney kann man relativ schnell
fliegen.
Wahrscheinlicher
ist es mal nach Australien zu fliegen. Ja, ich denke. Trotzdem, wer einen Fußballverein liebt, der hofft immer. Und in diesem Fall ist es natürlich auf die erste Bundesliga, die Arminia Bielefeld auch sehr gut kennt. Und deshalb hoffe ich einfach weiter. Ich bin jetzt 73, ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, aber möglicherweise, wer weiß. Dann hänge ich noch ein paar Jahre dran und dann spielen wir dann gegen Dynamo Dresden in der Bundesliga.
Schön wär's. Ich glaube, das Duell Bielefeld gegen Dresden gab es in der Bundesliga nämlich nie. Sven, du wirst mir recht geben, denn du bist gerade am Thema Bundesliga dran. Über die 4 Bundesliga-Spielzeiten von Dynamo Dresden wirst du im kommenden Jahr ein Buch veröffentlichen.
Nicht ich allein, sondern mit meinem Kollegen und Freund Jürgen Schwarz. Wir haben uns vorgenommen, einfach diese Zeit mal ein bisschen aufzuarbeiten, weil sie für meine Begriffe in der Betrachtung immer ein bisschen kurz wegkommt. Die Erfolge der 70er, 80er überstrahlen das natürlich. Ne? Das war Abstiegskampf und am Ende auch leider nicht erfolgreich, der Abstiegskampf. Aber wie wertvoll diese Zeit Bundesliga eigentlich war für den Standort Dresden und für Dynamo, wird immer deutlicher mit jedem Jahr, was man Abstand gewinnt und wo man merkt, dass es immer schwieriger wird, hochzukommen. Christian Titz hat das vorhin sehr gut erklärt. Es wird immer schwieriger und dem muss man sich stellen. Man muss wirklich als Dynamo anerkennen, dass die zweite Liga ein hohes Gut ist, was man hier erreicht hat. Und wie gesagt, wir wollen einfach dieses Stück Geschichte mal aufarbeiten, versuchen wirklich mit den Spielern, die damals beteiligt waren, zu sprechen, mit den Trainern, der Ralf weiß noch nichts von seinem Glück, das hat er jetzt gerade erfahren, zu sprechen und wollen diese Zeit einfach mal würdigen.
Ralf, eine Sache will ich noch ansprechen, weil sie mich beeindruckt hat und auch bewegt hat. Ich habe ein bisschen was schon darüber gehört. Jeder Dynamo-Spieler hat in der Vorweihnachtszeit mindestens eine soziale Einrichtung besucht. Ihr habt unter anderem für leuchtende Kinderaugen gesorgt, war bei Menschen, denen es ja jetzt gerade in dieser Zeit nicht so gut geht. Du warst mit zwei Spielern vor einer Woche in der Justizvollzugsanstalt Dresden auf dem Hammerweg, das größte Gefängnis im Osten außerhalb von Berlin. Erzähl mal, was war dein Eindruck? Was bleibt von diesen 2,5 Stunden dort oben auf dem Hammerweg hängen?
Also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, dass ich froh und glücklich bin, dass wir jetzt in der Lage sind, als Verein eben auch solche gesellschaftlich wichtigen Sachen zu bedienen, wie eben in Kinderheime zu gehen. Oder ich war auch vorhin gerade wieder im UKD bei meinem Freund auf der Kinderstation, Kinderkrebsstation, beim kleinen Ben. So, da bin ich erstmal glücklich drüber, dass wir uns als Verein jetzt in einer ganz anderen Dimension dort engagieren, weil das ganz einfach auch ein wichtiger Bestandteil ist. So, dort mit der JVA gab es ganz einfach einen zufälligen Kontakt. Ich war vor 2 Jahren schon mal in Waldheim über die Sepp Herberger Stiftung. Und ja, es ist eigentlich der Wahnsinn, dass du für ein Parkvergehen in den Knast musst. Ne? So war es natürlich nicht. Nein, das war
schon. Ich bin froh, dass du heute wieder da bist.
Das war schon beeindruckend. Da muss man ganz klar sagen. Und Spieler sind ja manchmal so, dass man sie jetzt sehr stark animieren muss, irgendwo hinzugehen. In dem Fall war es so, die waren alle. Also da war Hartmann mit, der Linus Wahlquist war mit, der Henry ist direkt auf den Zug mit draufgesprungen, hier unser Pressechef. Weil es ganz einfach was Spezielles ist und das war auch mystisch. Die langen Gänge, die Gitter, das größte Gefängnis außerhalb von Berlin in Ostdeutschland. Komplette Bandbreite, wirklich dann vom, auf Deutsch gesagt, Parksünder, der nicht bezahlt hat und nochmal, der dann 2 Tage mal hin muss, bis zum Fünffachmörder, der lebenslang plus Sicherheitsverwahrung hat. Also die komplette Bandbreite wird dort abgedeckt und das Bewundernswerte ist ja diese Themen Resozialisierung dort, mit welchen Maßnahmen und auch die Leute, die das dort versuchen umzusetzen. Und da ist eben unter anderem eine Fußballmannschaft, die leider Gottes nur Heimspieler hat, Also ich habe, das ist jetzt nicht von mir, die haben sich dann selber ein bisschen lustig gemacht über sich so. Nein, und dort haben wir ganz einfach mal ein Training zugeschaut, haben nach dem Training mit denen gesprochen und dann, auch dort sieht man die Strahlkraft von Dynamo Dresden, wie weit sie reicht, ne? wie viel Hingabe, wie viel Leidenschaft dort auch gelebt wird und und dort können wir ganz einfach, oder sind wir auch verpflichtet, der Gesellschaft was zurückzugeben und diesmal war es die JVA, das war eine spannende Geschichte. Und wir werden das, in welchen Rhythmen auch immer, werden wir das weiterverfolgen. Weil Nachhaltigkeit gerade bei solchen Sachen, genau wie, ich sehe die Simone, wie bei Sonnenstrahl oder so, Nachhaltigkeit ist immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Nicht bloß kurz vor Weihnachten mal ein paar Wimpel abwerfen, sondern ganz einfach dranbleiben.
Ich wünsche dir, dass du Weihnachten 2018 mit deiner Familie, mit deinen Kindern, deinen Enkeln, mehr genießen kannst als das Weihnachten im Vorjahr. Da fing ja die Leidensgeschichte so ein bisschen ab. Wäre natürlich noch löblicher und schöner, wenn die Sportgemeinschaft am Tag vor der Bescherung, vor der eigentlichen Bescherung, die vielen Fans in Duisburg nochmal bescheren könnte und würde und da nochmal liefern würde, oder?
Ja, ganz klar. Also das ist jetzt eine Charakterfrage. Ganz einfach nach den 2 letzten Spielen, die sowohl vom Ergebnis als auch von der Leistung ja, nicht zu akzeptieren waren. Dort habe ich dann auch, das Wender das den schönen Begriff gebraucht, der Kredit ist weg, also das Kreditkonto ist im Moment leer und da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Und wir sind jetzt am Zug in Duisburg nochmal zu liefern, unter keinen einfachen Umständen. Wir haben das letztes Jahr gemerkt, das war ein Grottenkick von beiden Mannschaften. Die waren alle irgendwo schon ein bisschen in Weihnachten. Aber wir sind, das sind Profis. Dort werden wir auch in der Woche noch verschiedene Maßnahmen ergreifen, um auch die Wichtigkeit dieses Spiels herauszustellen. Dass wir dann auch ja, ganz einfach in eine Phase gehen, wo die atmosphärische Komponente eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten vor 4 Jahren und so, das war das Novum. Wir haben immer die letzten Spiele dann irgendwo so gewonnen. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Also neben der Verpflichtung, ganz einfach jetzt Charakter zu zeigen und die schwachen Leistungen ganz vergessen machen geht nicht. Aber wir sind am Zug, auf das Konto wieder was einzuzahlen, was im Moment leer ist.
Kannst du was zu einer Maßnahme sagen oder bleibt das vereinsintern?
Das wird bis morgen erstmal noch so, haben wir heute mit dem Trainer besprochen, sind verschiedene Sachen, auch unkonventionelle Sachen. Ich habe ihm auch gesagt, wir sind jetzt auch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen jetzt alles bis zu Ende deklinieren, dass auch die Gerechtigkeit siegt. Vielleicht fällt bei der einen oder anderen Maßnahme ja auch einer durchs Rost, der es vielleicht nicht ganz verdient. Es geht ausschließlich darum, am Sonntag die bestmögliche oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Und das müssen die Jungs sich auf die Fahne schreiben. Das werden wir denen auch eintrichtern. Und auf der anderen Seite sind sie dann bei dem ersten langen Pfiff sind sie dann
allein gestellt. Hoffentlich werden es keine frostigen Weihnachten für Dynamo. Was kommt 2019? Das Kapitel HSV ist komplett abgeschlossen. Sie wollen aber wieder und weiter als Trainer arbeiten.
Ja klar, wenn du einmal von diesem Virus angesteckt bist, dann kannst du nicht mehr lassen. Du liebst diesen Sport dazu stark. Und ich kann das ja, das vermisst du einfach, dieses täglich auf den Platz rausgehen. Das Trainieren mit deiner Mannschaft, die Gespräche führen mit den Spielern, mit den Menschen drumherum. Und ich kann nicht nie in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwann wieder eine interessante Anfrage gibt, eine Aufgabe gibt, wo ein Verein meiner Person das Vertrauen schenkt.
Dafür wünschen wir ganz viel Erfolg. Ein schönes Weihnachten. Ich darf mich ganz sehr bedanken für eine schöne Runde hier oben. Das war die finale Folge von 1953, der Dresdner Fußballtalk für 2018. Bedanke mich bei den Gästen hier oben für diese Runde. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben. Aber ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Danke an Sie, an das Publikum hier im Schillergarten. Natürlich an mein Team. Ich bin stolz auf euch. Ich wünsche Ihnen und euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes, vielleicht besseres Jahr 2019 mit weniger Wut und Hass und vielleicht mit mehr Gefühl und Herz. Und denken Sie daran, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das war 1953, der Dresdner Fußballtalk. Guten Abend aus dem Schillergarten.